Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Donnerstag, 23. Februar 2023. 23.02.23. Nur 2 und 3 und 0. Ist ja toll. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, der Monk-Podcast,
das
ist auch mal.
Das ist wirklich, also das ist ein Monk-Datum. Mhm. Das passt mir ganz gut. Das fällt mir natürlich jetzt so besonders auf, weil wir diesmal wirklich erst am Donnerstag aufnehmen. Ihr werdet es mitbekommen haben, zumindest alle, die unseren Podcast, manche hören ihn ja schon nachts, kommt ja um 0 Uhr raus meistens. Manche hören ihn dann morgens auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause. Und das ging alles heute leider nicht, denn wir mussten heute unsere Aufnahme etwas verschieben. Machen wir normalerweise Mittwoch, aber aus organisatorischen Gründen ging das diese Woche nicht. Aber ansonsten ist alles wie immer, oder? Alles wie immer geplant. Wir kümmern uns heute um die Free Agents, und zwar die aus der Offensive. Und das kennt ihr eigentlich schon von uns, aber dieses Jahr gehen wir es ein bisschen anders an.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ja nicht alles wie immer.
Nee, eben nicht.
Eigentlich drastische Veränderung, nein.
Naja, also das Thema bleibt schon noch das Gleiche.
Genau, das Thema bleibt das Gleiche. Ihr werdet natürlich auch ein bisschen ein Ranking bekommen. Aber wir können auch jetzt einfach kurz was dazu sagen, warum wir das so ein bisschen geändert haben. Ich muss sagen, ich war die letzten ein, zwei Jahre schon nie so hundertprozentig glücklich damit, diese Top Ten zu machen jeweils. Einfach weil, also zum einen, logischerweise stellen wir nur einen Bruchteil der Spieler vor, die auf den Markt dann kommen und die relevant sind. Und von diesen 10 Spielern, die wir dann da vorstellen, oder 11 oder 12 oder wie viele auch insgesamt auch immer, häufig von denen ja dann nochmal 3, 4, 5 gar nicht auf den Markt kommen, weil Franchise-Tag, weil doch neuer Vertrag. Und ich habe mich die letzten ein, zwei Jahre schon immer so ein bisschen gefragt, da müsste eigentlich eine bessere Methode geben, um mehr Mehrwert reinzupacken für euch als Hörer. Und ich glaube, der Tropfen, der das Fass jetzt so zum Überlaufen gebracht hat, war die Qualität dieser Offense-Free-Agency-Klasse tatsächlich. Weil wir haben uns ja auch drüber gesprochen, wir haben so ein bisschen uns ausgetauscht, wir haben unser Konsens-Ranking ja gemacht, du hast mir deine Top 10 geschickt, ich habe das dann zusammengebastelt, beziehungsweise deine Top 15, und dann habe ich daraus eine Top 10 jeweils, eine Konsens-Top 10 gemacht. Und wir haben beide so ein bisschen gesagt, also irgendwie so ab Platz 5 ist schon so die Luft so ein bisschen raus. Und deswegen.
Beziehungsweise es ist halt ein bisschen egal gewesen, ja, ob der jetzt ja Platz 7 oder Platz 9 ist.
Genau, weil genau.
Die sind schon sehr eng beieinander, und auch die Plätze dahinter, hinter Position 10, so 10 bis 15, vielleicht sogar 20, ist halt schon alles sehr eng beieinander.
Und es ist halt auch einfach nicht, also gerade in der Offense, wir kommen ja nächste Woche zur Defense. Defense ein bisschen anders, finde ich die Klasse besser. Aber gerade in der Offense ist die Qualität halt auch einfach nicht so wahnsinnig hoch in dieser Free-Agency-Klasse. Und deswegen machen wir es heute ein bisschen anders, ein bisschen Experiment auch. Ich hoffe und denke, dass ihr dadurch deutlich mehr mitnehmt, auch Richtung Free-Agency dann und Richtung, wenn ihr dann auf die Free-Agency-Klasse dann schaut und das alles losgeht. Weil wir wollen euch ein bisschen mehr einen generellen Überblick über die Klasse geben. Das heißt, wir werden jetzt dann heute eben für die Offense, wir werden die einzelnen Positionen durchgehen. Und erstmal natürlich auch, wie ihr das halt gewohnt seid, auf die Spitze gucken. Klar, das sind die interessantesten Namen dann erstmal im ersten Moment. Aber halt auch so ein bisschen darauf eingehen, ist das jetzt eine tiefe Gruppe, also eine tiefe Positionsgruppe auf dem Markt? Ist das eher eine ganz dünne? Sind da eigentlich nur 3 Spieler interessant und der Rest ist irgendwie austauschbar? Und in dem Sinne dann halt einfach auch über mehr Spieler sprechen, die dann wirklich auch auf dem Markt relevant sein werden, weil sie vermutlich nicht den Franchise-Tag bekommen oder einen langfristigen Vertrag.
Das machen wir aber alles gleich. Vorher gibt's natürlich noch das ein oder andere Thema, zum Beispiel eine schnelle Frage.
Quick Question.
Gibt's jede Woche zum Start einer Folge, kommt von einem Supporter über unseren exklusiven Discord-Channel. Giants Manu hat nämlich eine geschickt. Und zwar schreibt Giants Manu, welche Teams sind Dark Horses für einen Quarterback in den frühen Runden, also im Draft, obwohl sie vermeintlich ihren Quarterback haben, wie damals die Eagles mit Hurts? Mhm. Das ist eine spannende Frage. Wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen angerissen, zumindest welche Teams auf dem Quarterback-Markt oder am Quarterback-Markt interessiert sein könnten. Und wir haben auch, glaube ich, im Mailbag, das war letzte Woche erst, ne? Wir haben im Mailbag auf jeden Fall darüber gesprochen, ja, wer in der ersten Runde einen draften könnte, draften wird, haben da so ein bisschen unsere Predictions abgegeben. Aber wer könnte vielleicht ein Team sein, wo man es jetzt nicht unbedingt direkt erwartet, wo man jetzt nicht einen First-Round-Quarterback erwartet, aber vielleicht so Runde 2, Runde 3.
Ja, der Qualifier macht es halt echt spannend, weil, ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen, wir werden ja dann bald, in übernächste Woche, werden wir über die Draft-Quarterbacks sprechen, also über die Quarterback-Draft-Klasse, ohne da zu viel vorweggreifen zu wollen. Aber es gibt halt in meinen Augen eine relativ klare Spitzengruppe und dann aber auch eine klare Gap. Und eben, so, also Jalen Hurts ist halt so das prototypische Prospect, woher du hattest ihn höher als ich, aber wo ich halt auch gesagt hätte, drafte den an Tag 2 für die Upside, vielleicht für das Potenzial. Ich war skeptischer, ob er dann auch wirklich das entfalten kann in der NFL, aber eben so der typische Tag 2 Quarterback, weil du eben auch so ein bisschen auf die Upside gehst. Und ich finde, die gibt's nicht so wirklich in diesem Draft.
Ja, deswegen, aber für die Frage ist es ja eigentlich komplett irrelevant, ob du die siehst, weil es reicht ja ein Team, das in einem dieser Quarterbacks einen Tag 2 Quarterback sieht.
Aber so, also so bin ich halt auch ein bisschen angegangen, developmental auf der einen Seite eben, also ein Quarterback, den man entwickeln kann, und aber vielleicht auch halt ein Team, wie die Frage ja auch sagt, die jetzt vielleicht schon einen Quarterback haben und sich sagen, wir wollen einfach mal gucken, was aus dem noch so werden könnte, was wir vielleicht aus dem noch rausholen könnten. Ich habe 3 Teams. Eines,
das mich raten, ist das eine ist, sind die Titans, oder?
Nee. Ich glaube, wenn die Titans was machen, dann machen sie es in Runde 1. Ich glaube, dann traden die in die Top 10. Das erste Team für mich hast du eigentlich ins Gespräch gebracht. Ich glaube sogar auch letzte Woche im Quarterback-Karussell. Und es sind die Patriots. Also, die Patriots.
Ja, natürlich.
Ich denke, dass sie mit Mac Jones in die Saison gehen werden. Es gibt allerdings auch jetzt ja schon Gerüchte.
Ja, kurz nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Ja.
Genau, dass sie vielleicht auch Bailey Zappi dann auch noch mal sehen werden. Ich glaube immer noch, dass Mac Jones der bessere Quarterback von den beiden ist. Aber gut, schauen wir mal. Aber die könnten so ein Team sein, was vielleicht sagt, jetzt haben wir Mac Jones noch, irgendwie dieses Rookie-Vertragsfenster. Ich weiß nicht. Wir schauen mal, ob wir vielleicht einen draften können, der perspektivisch noch was machen kann.
Also ich glaube, die Patriots sind für mich ein ganz klares Team, entweder einen von den beiden Jungen oder ein Veteran. Ich glaube nicht, dass sie sich noch einen dritten jungen Quarterback draften.
Wahrscheinlich nicht. Also ich denke es auch nicht. Ich weiß halt nicht, ob sie bei einem Veteran jetzt wirklich finanziell so all-in gehen würden, weil das müsstest du ja letztlich. Und dann wäre er ja auch der Starter irgendwo.
Das kommt doch an, für wen. Also klar, wenn wir von Lamar Jackson, für einen Trade für Lamar Jackson reden, ist das eine Sache. Aber von einem Jimmy Garoppolo.
Ja, selbst dem musst du ja irgendwie wahrscheinlich 25 Millionen begeben oder sowas. Der dann auf dem Markt ist. Das wäre ja schon, also auf jeden Fall. Das
ist aber noch verhältnismäßig wenig.
Verhältnismäßig ja, aber trotzdem ja ein signifikanteres Investment, sage ich jetzt mal. Ich habe mir die Vikings aufgeschrieben.
Ja, finde ich gut.
Also, diese Kirk Cousins-Geschichte, ich habe ja einen Bonus-Mailback gemacht für alle Supporter, habt den eh schon gesehen. Wenn ihr noch nicht Supporter seid und das werden möchtet, könnt ihr den auch hören. Und da ging es auch so ein bisschen um die Vikings als Team und wo die, also eine Frage war eben so in die Richtung, ja, wo stehen die, wo gehen die jetzt hin? Weil die ja in diesem Niemandsland so ein bisschen sind. Die sind gut, aber nicht sehr gut. Die sind aber auch nicht schlecht genug sozusagen, um hoch zu picken. Sie sind aber auch nicht gut genug, um ganz oben anzugreifen. Hm. Und das ist ja jetzt schon seit einer Weile. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt müssen die halt aus dieser Kirk Cousins-Nummer rauskommen. Nicht so sehr, weil ich jetzt sage, Kirk Cousins ist ein schlechter Quarterback oder sowas. Das denke ich ihn nicht. Aber ich glaube, du musst halt irgendwann auch aus Cap-Perspektive so ein bisschen einen Neustart hinlegen. Das heißt jetzt nicht, du reißt alles ein und machst alles neu, aber dann irgendwann eben diesen Quarterback auf dem Rookie-Vertrag zu haben, öffnet natürlich viele Dinge versus Kirk Cousins auf einem mehr oder weniger voll garantierten Vertrag. Deswegen, also Vikings so vielleicht Runde 3, das haben sie auch, wann haben die denn vorletztes Jahr, oder? Haben die einen gedraftet? Der dann, wer war das denn nochmal?
Das war Kellen Mond? Nee.
Doch, ja, Mond. Also auf jeden Fall Mond. Der ganz schnell aus der Liga wieder raus war.
Ist er nicht Kellen? Ich habe irgendwie Kellen abgespeichert. Der hat nie eine Rolle gespielt, auf jeden Fall.
Er hat wirklich keine Rolle gespielt. Der wurde auch von manchen gehypt. Wir hatten den beide eher niedriger. Ja. Pre-Draft. Ich glaube, dass das ein Weg sein kann, um das halt weiter zu versuchen. Und wenn du halt da keinen findest, dann an irgendeinem Punkt musst du halt einen aggressiveren Weg gehen. Aber das könnte ich mir vorstellen. Und dann habe ich noch ein Team, das einen Quarterback, also das vielleicht Interesse daran hat, einen Quarterback zu draften, den man entwickeln kann und das aber auch eine Backup-Option haben muss, zumindest in der Hinterhand mal und zumindest von der Idee her. Und das sind die Dolphins. Ja. Die Dolphins, die Tour-Situation, ich werde da jetzt nicht spekulieren, werde mal gucken, wann der wieder fit ist und wie das sich alles entwickelt bei ihm. Aber es sind ja auch andere Fragen bei ihm. Gibst du ihm die Fifth-Year-Option? Wie sind da Vertragsgespräche? Wollen sie den überhaupt halten? Und da vielleicht einen jungen Quarterback dahinter zu haben, den du entwickeln kannst.
Das geht aber halt. Wenn die in Runde 2 einen Quarterback draften, gibt es direkt wieder Diskussion.
Ja.
Und zwar nicht gerade wenig. Also da holst du dir direkt ein Gesprächsthema irgendwie.
Gab es bei den Eagles auch. Ich meine, an irgendeinem Punkt wird der Bessere sich durchsetzen und auch bleiben.
Das ist richtig. Ich habe noch zwei andere. Das eine habe ich gerade schon genannt, weil ich dachte, das kommt von dir. Aber du siehst die Titans eher als First-Round-Kandidat. Da habe ich ja letzte Woche nicht ganz zugestimmt. Ich glaube nicht, dass sie in Runde 1 was machen. Ich könnte sie mir aber vorstellen, dass sie tatsächlich in Runde 2 was machen. Malik Willis, den sie letztes Jahr in Runde 3 war es ja, glaube ich, gedraftet haben, hat man gar nichts gesehen. Und wenn die jemanden in Runde 2 haben, wo sie sagen, von dem halten wir viel, probieren wir aus, hinter Ryan Tannehill. Kommt darauf an, wie überzeugt sie von Malik Willis oder wie viel Hoffnung sie noch in Malik Willis haben.
Das wäre mein Gegenargument eben. Du hast halt schon einen, den du theoretisch ja entwickeln kannst hinter Tannehill. Wenn sie jetzt sagen, Malik Willis geben wir auf, das ist nichts, klar, dann ist es was anderes.
Und die Rams.
Auch spannend.
Matthew Stafford, klar, der ist jetzt noch der ganz klare Starter, aber auch hier sprechen wir über Verletzungssorgen. Und früher oder später brauchst du einen. Ich weiß halt nicht genau, wie viele Picks die überhaupt am zweiten Tag haben. Ja, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele, so wie ich die Rams kenne. Wobei, ab Tag 2 sind sie ja dann meistens wieder mit dabei.
Ja, müssen wir auch noch schauen. Aber ist ja auf jeden Fall kein First-Rounder, das kann ich sagen.
Nee, das eben. Aber irgendwann werden sie auch da. Also der Umbruch ist ja quasi schon. Ist es schon ein Umbruch, was die Rams machen müssen? Auf jeden Fall ist es ein.
An irgendeinem Punkt jetzt bald, ja. Ich könnte mir halt vorstellen, dass sie dieses Jahr noch mal richtig all-in sind und dass dann nach dieser Saison dieser Cut kommt, wo dann Stafford aufhört, McVay vielleicht aufhört. Da gab es ja auch viele Gerüchte. Aaron Donald aufhört, Ramsey vielleicht tradest du den dann.
Wahrscheinlich schon, ja. Aber für einen Dark Horse reicht es mir allemal. Das war unsere Quick Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, schaut mal vorbei. www.downsetalk.de/support. Und du hast gerade schon den Bonus-Mailbag angesprochen. Du hast noch ein paar zusätzliche Fragen beantwortet. Auch das hört ihr oder könnt ihr als Supporter hören. Und zwar dann alles bei Patreon.
News aus der NFL.
Eric Bieniemy hat einen neuen Job, aber nicht so, wie viele das erwartet haben, als Head Coach, sondern wieder als Offensive Coordinator. Er geht als Offensive Coordinator von den Chiefs zu den Washington Commanders. Und das ist natürlich, ist ein Diskussionsthema.
Es ist kein komplett paralleler Move. Er wird auch Assistant Head Coach sein in Washington. Also zumindest das hat er oben drauf gekriegt. Ich glaube halt, es ist ein nötiger Schritt für ihn, um einen Head Coach Posten zu bekommen. Und da muss man wahrscheinlich einen Leiter dahinter hängen. Ich habe jetzt nachgeschaut, er hatte 16 Headcoach-Interviews bei 15 Teams. Die Jets haben ihn zweimal interviewt, deswegen 16. Und ich denke, es ist relativ klar, dass er keinen Headcoach-Posten bekommen hätte. Nicht in absehbarer Zeit jedenfalls. Vielleicht hat er mies interviewt in diesen Gesprächen, weiß ich nicht. Aber er hat ja auch immer wieder neue Interviews bekommen. Er hat jetzt diesen Posten in Washington bekommen. Also so verheerend können die Interviews auch wieder nicht gewesen sein. Und klar, diese Playcalling-Sache steht halt so ein bisschen im Raum, aber also das Argument eigentlich, wir haben gesehen, dass Doug Peterson Headcoach wurde, nachdem er unter Andy Reid gecoacht hat. Wir haben das gleiche mit Matt Nagy gesehen. Wir haben es auch bei anderen Coaches gesehen, Zach Taylor, Kevin O'Connell unter Sean McVay Und McVay ist ja auch der Playcaller, auch der Architekt, ähnlich wie Andy Reid von dieser Offense. Also stichhaltig sind diese Argumente eigentlich nicht. Jetzt wird er der klare Playcaller sein. Er wird noch mehr im Rampenlicht stehen. Natürlich ist auch hier dann ein Risiko mit dabei, weil die Quarterback-Situation in Washington ist unklar. Da wird jetzt viel Druck drauf sein, viele Augen werden da jetzt drauf sein. Was macht Bienemy weg von Andy Reid? Wie still hat er eine gute Offense? Und es kann natürlich, das Risiko ist auf jeden Fall da, die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass er halt eine Offense jetzt nicht ganz so eine ganz überzeugende Offense hat, einfach weil er halt nicht den Quarterback vielleicht hat, in dem Fall. Mhm. Und das macht halt diesen Move auch nochmal so, auch so im zweiten Gedankengang irgendwie so ein bisschen, ja, das ist schon nur so ein bisschen bitter, weil jetzt muss er sich sozusagen nochmal woanders beweisen, bei einer schlechteren Franchise, mit einer deutlich schlechteren Quarterback-Situation. Und diese extra, ja, wie soll man sagen, diese extra Nachweise seiner Qualität, die mussten halt die anderen nicht machen. Peterson, Matt Nagy oder die anderen, die ich gerade genannt habe.
Ja, wenn er hier überzeugt. Mussten ja andere, also wenn du dir jetzt mal anguckst, wer bei den Eagles direkt halt gefühlt nach einem guten Jahr einen Job bekommen hat.
Genau, ja. Also wir sehen das ja immer wieder.
Also als Head Coach. Also,
genau, ja, wir sehen das ja immer wieder. Auf der anderen Seite,
aber das ist halt das Problem. Ja. Das ist halt wirklich dieses Schattenproblem, glaube ich. Und deswegen ist bei mir das Unverständnis nicht ganz so groß wie bei anderen, was ich zumindest auf Social Media gelesen habe. Also, ich kann es irgendwie schon verstehen, weil es scheint ja offensichtlich zu sein, dass Teams, dass Franchises nicht so richtig davon überzeugt sind, dass er das auch alleine kann. Und du musst diesen Schritt gehen, um es zu beweisen. Dass es jetzt Washington geworden ist, ist definitiv, da stimme ich dir zu, alles andere als optimal. Das ist eine unnötig schwere Aufgabe, glaube ich.
Also ich glaube, er muss diesen Schritt halt gehen, um es zu beweisen. Aber ich finde halt schon, dass es da mitschwingt, dass die Parameter für ihn anders sind als für andere Kandidaten. Und damit kann ja jeder machen, was er will mit der Aussage und die anders gewichten, wie er will. Aber er hat ja in all den Jahren jetzt bei den Chiefs, und auch wenn du jetzt hörst, wie Andy Reid über ihn spricht, wie Patrick Mahomes über ihn spricht, er hat ja in all den Jahren bei den Chiefs jetzt nicht mehr oder weniger, wenn dann eher mehr, aber sicher nicht weniger gezeigt, dass er bereit ist für diesen nächsten Schritt, als eben Matt Nagy oder als ein Doug Peterson damals. Und vielleicht, ne, vielleicht sind die Interviews ein Thema, vielleicht ist seine Vergangenheit auch ein Thema. Er hat ja mal vor jetzt doch einigen Jahren hat er auch mal Probleme mit dem Gesetz gehabt. Keine Ahnung, ob sowas noch mit reinspielt. Auch da muss man ja ehrlicherweise sagen, wir haben jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass Executives, dass Coaches Probleme mit dem Gesetz hatten, gegen das Gesetz verstoßen haben und relativ schnell wieder neue Posten hatten. Ja. Also es schwingt schon auf jeden Fall, würde ich sagen, mit, dass er sich mehr beweisen muss als andere Kandidaten, die in sehr vergleichbaren, wenn nicht sogar der gleichen Situation waren und Headcoach werden wollten.
Ja, das Gefühl wird man auf jeden Fall nicht los. Dann gibt es noch Vic Fangio, den kennen wir als alteingesessenen Defense-Mastermind, ein alteingesessenes Defensive-Mastermind muss es heißen. Ehemaliger Headcoach der Broncos hat jetzt einen neuen Job als Defensive-Coordinator und zwar in Miami.
Finde ich sehr spannend. Ich fand, dass der Kader schon in so eine schematische Richtung ging, eben weg von Brian Flores, weg von diesem Blitz-Heavy, von dieser Idee, so Defense zu spielen. Wir hatten ja noch den Defensive Coordinator, der war ja noch vom Flores-Staff, von denen haben sie sich dann getrennt und spätestens mit dem Trade für Bradley Chubb. Und dann hattest du parallel so mehr oder weniger dazu Breakout-Saison von Christian Wilkins, von Jalen Phillips. Jetzt haben sie eigentlich eine ziemlich gute Defensive Line, sie haben ganz gute Safeties, allen voran Javon Holland. Sie haben immer noch einen echten Nummer-1-Corner mit Howard. Die Säule der Defense im Vergleich zu den Flores-Jahren ist für mich relativ klar von der Secondary auf die Defensive Line gewandert. Und ich glaube, diese Defense unter Vic Fangio könnte ziemlich gut werden, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass das ziemlich gut funktionieren kann.
Ja, auf jeden Fall ist die Chance da, dass es besser wird als letztes Jahr. Und die Chance ist nicht gerade klein. Genau. Weil
letztes Jahr
war ja schon eine der Defenses, die Entschuldigung?
Letztes Jahr hat das Personal einfach nicht gepasst, fand ich. Nicht mehr zu dem gepasst, was sie halt machen wollten. Und zu dem, was Fangio machen will, passt halt, glaube ich, viel besser.
Ja, also die haben wahnsinnig underperformed, wenn man sich da die individuelle Qualität in der Defense anschaut. Also da einen Turnaround hinzulegen, auch schematisch, absolut nachvollziehbar. Bei den Tennessee Titans bahnt sich ein Umbruch an. Ist das die richtige Formulierung? Eigentlich ist er unumgänglich, dieser Umbruch, oder schon im Gange. Auf jeden Fall wurden jetzt noch mal einige Spieler entlassen, um auch so ein bisschen Cap-Space zu bekommen.
Habe ich mir auch hier aufgeschrieben. vielleicht doch Richtung Rebuild, Fragezeichen.
Ja, weiß ich es nicht genau.
Genau, also du hast halt diesen Mike Vrabel-Faktor. Ich weiß nicht, ob Mike Vrabel, das haben wir ja, glaube ich, schon mal besprochen, als es so um Umbruchteams ging, ob der bewusst einen Rebuild einleiten möchte. Tendenz eher nein.
Der will immer gewinnen.
Genau.
Der sieht sich immer im Win-Now-Modus, so genau, wie andere genau. Headcoaches auch.
Glaube ich auch. Ich glaube, der will auch kompetitiv jedes Jahr sein. Sie haben sich jetzt von mehreren Startern getrennt. Taylor Lewan, der Left Tackle, Robert Woods, der Wide Receiver Zach Cunningham und von Randy Bullock, dem Kicker auch. Titans waren 38 Millionen, beziehungsweise haben 38 Millionen Dollar an Capspace kreiert mit diesen Moves, weil sie waren am Tag davor noch ein bisschen über dem Cap und jetzt sind sie ein gutes Stück weit drunter. Also sie haben jetzt mehr Flexibilität. Sprich, sie mussten allein aus Cap-Sicht schon was machen. Man könnte jetzt diese Schritte eben in diese Richtung deuten. Ja, Rebuild vielleicht. Gleichzeitig eben muss man ja auch sagen, das sind jetzt alles Spieler, die entweder älter sind, Verletzungsprobleme hatten zuletzt oder halt auch von jüngeren Spielern verdrängt wurden einfach. Das heißt, ja, man kann das schon auch anders interpretieren. Gerade die Offensive Line ist natürlich jetzt eine Riesenbaustelle in Tennessee. Also das war sie schon, selbst wenn sie einen fitten Taylor Lewan da noch wieder drin gehabt hätten.
Der hat jetzt noch zwei mehr Spiele oder so gemacht, ne, dieses Jahr.
Genau, der hat den Großteil der Saison verpasst, genau.
Ja. Ja, und Robert Woods hat ja nicht ansatzweise das erfüllen können.
Nein.
Auch, was man sich versprochen hat.
Ja, ältere
Receiver. Der verletzt natürlich, ja.
Genau, kam zurück vom Kreuzbandriss, ist jetzt über 30. Das,
also man hat da jetzt keine Säulen des Teams entlassen.
Genau. Aber du hast halt die Baustellen, die eh schon da waren, die auch mit diesen Spielern da gewesen wären, sind halt jetzt nochmal größer, allen voran eben Offensive Line und Wide Receiver.
Das war schon an News. Jetzt kommen wir zu den Top Free Agents für die Offense. Welchen Bumper benutze ich denn hier allerdings? Das ist eine Preview quasi, ne? Nee, wir haben doch jetzt ein Free Agency. Wir haben ihn ja natürlich. Klar, wir haben ja jahrelang drauf gewartet.
Free Agency.
Schon wieder ganz vergessen. Den braucht man halt nur so dreimal im Jahr und immer zur gleichen Zeit und dann ist lange wieder Pause. Wir sprechen über offensive Free Agents. Und du hast es schon angekündigt, wir machen das ein bisschen anders als sonst. Ja, es gibt eine Top 10 ganz am Ende. Aber wir gehen jetzt mal so die Position einzeln durch, sprechen so ein bisschen über die Gruppen. Wie viel kann man da holen? Gibt es da Qualität? Gibt es da Qualität in der Spitze oder vielleicht in der Breite oder auch gar nicht? Das werden wir jetzt alles analysieren. Wir fangen natürlich an mit den Quarterbacks. Das ist theoretisch keine schlechte Gruppe. Also ich glaube vor allem Teams, die einen Bridge-Quarterback, also einen Übergangs-Quarterback suchen oder vielleicht sogar etwas mehr, die haben hier schon eine Auswahl. Backup-Quarterbacks mit Qualität gibt's auf jeden Fall genug. Aber letztendlich, je nachdem, wie viele dann letztendlich auch in die Free Agents werden und verfügbar sind, fehlt es dann wahrscheinlich doch wieder an Top-Level-Lösungen. Wir müssen über Lamar Jackson noch mal vielleicht kurz sprechen, weil Stand jetzt ist er oder wird er Free Agent. Aber wir glauben ja beide, dass er, also zumindest erstmal bleiben wird. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass er kein Free Agent wird. Also, dass es einen Franchise-Tag gibt und dann einen Trade, wenn man sich trennen will. Oder halt eben eine langfristige Einigung mit den Baltimore Ravens. Und deshalb ist es eigentlich auch Quatsch, über ihn zu sprechen. Aber erwähnen muss man ihn natürlich.
Genau, wir haben es ja, ich glaube, wir haben letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Wir haben ihn auch für unser Top Ten dann später, wir haben ihn sozusagen außer Konkurrenz laufen lassen. Weil wir gesagt haben, er wäre sowieso die Nummer 1. Natürlich wäre die Nummer 1 bei uns beiden. Und es ist halt einfach Quatsch, weil er wird kein Free Agent werden. Also das ist komplett ausgeschlossen. Die Ravens werden ihn ja niemals einfach so auf den Markt kommen lassen. Ja. Deswegen, die Franchise, das Fenster für die Franchise-Tags ist ja jetzt geöffnet. Seit gestern, glaube ich, seit Mittwoch müsste es sein. Und dementsprechend werden wir das vermutlich eher früher als später sehen, dass Jackson den Tag bekommt. Ich gehe auch vom exklusiven Tag aus. Also das ist ja, kann man vielleicht kurz erklären, den Unterschied eben der Non-Exclusive Franchise-Tag. Dann kann der Spieler mit anderen Teams verhandeln und wenn er dann geht zu einem anderen Team, also wenn die dann ihm ein Angebot unterbreiten und so weiter und das andere Team dann nicht mitgeht und er dann wechselt, dann würde in dem Fall die Ravens zwei First-Rounder als Kompensation bekommen. Natürlich willst du für Lamar Jackson mehr als zwei First-Rounder haben. Dementsprechend werden sie ihm den exklusiven Tag geben und mit dem hätte er dann schon mal, das ist glaube ich für Quarterbacks sind das über 40 Millionen für die kommende Saison, sprich, und die sind garantiert. Also wenn er den exklusiven Tag unterschreibt, kriegt er auf jeden Fall, ich glaube, es sind 44 Millionen für die kommende Saison. Und das ist dann die erste Ausgangslage. Und von da an gehst du dann entweder halt in Trade-Gespräche oder er spielt unter dem Tag. Oder natürlich, du versuchst dann aus Ravens Sicht langfristig was mit ihm auszuhandeln. Aber Lamar Jackson wird nicht als Free Agent auf den Markt kommen.
Bei einem anderen Quarterback wissen wir, dass er auf den Markt kommen wird, weil er ist schon auf dem Markt. Derek Carr wurde ja von den Raiders entlassen, hat halt den Vorteil, dass er auch schon jetzt mit Teams sprechen kann und das auch schon getan hat.
Yep.
Derek Carr hat ja über Jahre jetzt bei den Raiders in unterschiedlich guten Umständen gespielt. Es gab ja auch Zeiten, da hatte man eine richtig, richtig gute Offense, wo sie dann auch in die Playoffs gekommen sind. Die letzten Jahre dann mal mehr, mal weniger. Ich würde aber schon behaupten, wir wissen ziemlich genau, was Derek Carr ist und die Teams wissen, was man bekommt. Ich bin ja immer etwas kritischer bei Derek Carr. Ich sage trotzdem, es ist ein guter Quarterback, aber halt nicht so, dass ich glaube, dass er ja auch eine schwache Offense schultern kann, dass er sie in den Rucksack stecken kann und tragen kann durch eine Saison, weil das haben wir so eben noch nicht gesehen. Ja. Dafür macht er auch zu viele individuelle Fehler. Und ich glaube halt, dass du absolute Top-Umstände brauchst, damit du mit Derek Carr wirklich sehr erfolgreich spielen kannst. Trotzdem, wenn Lamar Jackson, wie wir es erwarten, nicht hier in die Free Agency kommt, ist er definitiv einer der absolut interessantesten Quarterbacks auf dem Markt.
Ja, genau. Also wir wissen ja schon von zwei Team-Meetings, Jets, jetzt das letzte, und Saints ja davor. Jets, was man so hört, lief ja auch sehr, sehr gut wohl. Ich habe es mir ähnlich aufgeschrieben wie du. Derek Carr ist halt irgendwo zwischen Quarterback 12 und 15, wenn man jetzt Rankings machen würde. Wir wissen, dass er nicht der Treiber hinter einer Top 5 und wahrscheinlich nicht mal hinter einer Top 10 Offense sein wird. Aber er ist ein Quarterback, der in der Offense mit guten Grundlagen, natürlich, je besser die Grundlagen sind, desto besser, logischerweise. Mhm. Aber sagen wir, mit guten Rahmenbedingungen, mit genug Stabilität, der kann er halt einen Floor geben. Und insofern einen Floor geben, als dass dann daraus eine Top 10 Offense werden kann. Und das sehe ich halt potenziell auch bei den Jets zum Beispiel, die sicher noch mal was für die Offensive Line machen werden. Weiß nicht, Mekhi Becton, da kannst du dich wahrscheinlich nicht drauf verlassen. Aber dass du da noch mal investierst, Playmaker haben sie, das haben wir letzte Saison gesehen. Und die brauchen ja keine Elite-Top-5-Offense. Die werden noch mal eine sehr gute Defense haben, denke ich. Und mit Derek Carr sind dann zumindest die Grundpfeiler da, um zu sagen, hey, wir haben hier einen soliden Quarterback, einen verlässlichen Quarterback. Wir können vielleicht die 10. beste Offense der Liga stellen. Und das sehe ich halt in ihm. Ich glaube, er kann ein guter Ballverteiler sein. Wir haben auch gesehen von ihm, er kann ein guter vertikaler Passer sein, wenn das Scheme ihn sozusagen dahin führt.
Phasenweise.
Genau, phasenweise. Er wird nicht viel kreieren.
Ich will da einmal noch mal eingrätschen.
Ja.
Weil das Interessante ist gerade, als du gesagt hast, solider Quarterback, habe ich gesagt, jo, würde ich mitgehen. Als du dann aber zuverlässiger Quarterback gesagt hast, da bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil Derek Carr ist für mich kein zuverlässiger Quarterback.
Also du musst ja dann vergleichen mit einen Quarterback, den du jetzt zum Beispiel so ein Tier darunter hättest. Weißt du, was ich meine? Also du müsstest ja ein Tier weiter runtergehen und sagen, er ist halt verlässlicher als, nimmst du da irgendwie,
also
nehmen wir
Jacoby Brissett zum Beispiel ist Jacoby Brissett.
Das würde ich nicht.
Also Derek Carr ist insgesamt besser, um ein Vielfaches. Aber Derek Carr macht halt, finde ich, im Vergleich deutlich mehr Fehler, oder?
Da würde ich, glaube ich, nicht mitgehen. Also, Preset funktioniert auch gut in der Offense, aber da hätte ich Carr doch noch mal eine gute Stufe drüber.
Also ja, unterm Strich sowieso, gar keine Frage.
Aber auch in puncto Zuverlässigkeit. Nein. Also Carr ist für mich so, wenn ich jetzt das ranken würde, wie gesagt, Quarterback 12 bis 15, das ist dann so ein Tier irgendwie mit Kirk Cousins zum Beispiel. Ich hätte ihn hinter Cousins. Cousins hätte ich ein bisschen höher, aber
ungefähr sagen,
ein
Tier.
Also genau. Cousins wäre dann bei mir wahrscheinlich Quarterback 12 oder so. Mhm. Und Carr halt 14, 15. Aber so grob in der Range hätte ich ihn. Und das Problem ist halt, oder die Gefahr mit diesen Quarterbacks ist eben, was wir ja gerade eben schon hatten bei der Quick Question. Wenn man einen Quarterback wie Carr verpflichtet, dann muss man als Team proaktiv verhindern, dass man sich zu sehr in diese Quarterback-Mittelklasse reinmanövriert und dann irgendwann nicht mehr richtig rauskommt, so wie die Vikings mittlerweile. Und ich finde, das muss halt der Vertrag widerspiegeln, den du ihm gibst, also dass man als Team einigermaßen zeitnah rauskommt, auch wieder aus dem Vertrag. Und es muss auch die Quarterback-Strategie irgendwo widerspiegeln. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel einen Quarterback im Draft mag, dann sollte jemand wie Derek Carr nicht verhindern, dass man diesen Quarterback draftet. Deswegen, das ist natürlich so ein bisschen Balanceakt. Ich denke trotzdem, dass er gerade für ein Team wie die Jets absolut Value hätte, weil er das Team halt kompetitiv macht auf einem Level, dass die eben Playoffs spielen können. Wichtig ist halt, dass er eben nicht, dass du dich nicht 3 Jahre fix an ihn bindest oder sowas.
Ich habe übrigens spaßeshalber mal nachgeguckt, wie Jacoby Brissett und Derek Carr in Sachen Turnover die Play Rate unterwegs sind. Ja, Jacoby Brissett 0,2% besser. über die ganze Karriere wohlgemerkt.
Stark.
Naja, schon eng beieinander, gebe ich zu. Ja, aber was bezahlt man so einem Mann? Also,
das ist die Frage.
Ist halt die Salary-Frage. Also, ja, das ist ein guter, aber nicht überragender Quarterback. Und das Problem ist halt meistens, dass die Quarterbacks selber sich deutlich höher sehen und nicht bereit sind, dann irgendwie so einen Durchschnittsvertrag zu unterschreiben. Mhm. Wo wäre deine Grenze für Derek Carr jetzt? Aber einfach im Vakuum, einfach mal durchschnittliches Gehalt im Vakuum.
Das war ja eine Storyline, die ich letzte Woche auch in Melbourne kurz angesprochen hatte. Ob wir jetzt mit dieser Free Agency, wir kommen ja gleich noch zu einzelnen Namen, ob wir so eine Quarterback-Mittelklasse wirklich bekommen. Und genau da würde ich Carr halt einsortieren. Also wenn ich ein Team bin, wenn ich die Jets zum Beispiel bin, dann würde ich Carr nicht mehr als 35 Millionen im Jahr geben wollen. Und eben mit einer Deal-Struktur, dass ich nach 2 Jahren wieder rauskomme. Das wäre so grob mein Ziel jetzt. Da gibt es natürlich dann viele Feinheiten und du kannst dann, wissen wir alle, cap-technisch und mit Boni und so weiter, sehr, sehr viel, kann es sehr unterschiedlich aussehen, aber das wäre so grob mein Ansatz. 30 bis 35 Millionen im Jahr, nach 2 Jahren wieder raus können.
Ja, ich glaube, ich würde ein bisschen höher gehen, aber nicht viel. 2 Jahre finde ich gar nicht so schlecht. Meine Grenze, die ich mir aufgeschrieben habe, sind 38 Millionen. Das macht dann jetzt auch keinen Riesenunterschied mehr zu deinen 35. Bei Pro Football Focus gibt es ja immer extra Experten dafür, die so eine Contract Projection abgeben, also eine Vorhersage, was könnte der Vertrag sein, den er letztendlich bekommt. Da liegt er bei auch 2 Jahren übrigens und nur 30 Millionen. Das würde ich machen.
Genau, das finde ich, das wäre, wenn die Jets das machen, wir reden jetzt über die Jets, weil die wären ja der logischste Fit, es müssen nicht unbedingt die Jets sein im Endeffekt, aber wenn die Jets das machen, das würde ich absolut gutheißen, weil ich glaube, es liegt auch Value darin als Team, kompetitiv zu sein. Selbst wenn du halt sagst, okay, wir sind in der AFC, das wird sehr, sehr schwierig, da jetzt einen Playoff-Run hinzulegen und irgendwie in den Super Bowl einzuziehen. Aber es liegt, glaube ich, halt trotzdem Value für ein Team auch drin, kompetitiv zu sein. Eben, wie gesagt, mit dem Sternchen dahinter, sich nicht zu sehr dann in diese, auf diese Quarterback-Schiene dann da einzuschießen und nicht raus zu können mehr.
Ein anderer Quarterback, der ja wahrscheinlich nicht auf den Markt kommt, ist Geno Smith, der für mich ja in Sachen Ranking, glaube ich, so auf Augenhöhe agiert mit Derek Carr. Deswegen packe ich ihn direkt mal hier hinten dran. Ja, wir brauchen die Story, glaube ich, nicht nochmal erzählen, aber der kam wirklich so aus dem Nichts bei Seattle. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es bestimmt nicht leicht ist für die Seahawks oder gegebenenfalls für andere Teams, sich hier zu überlegen, ja, wie schätzt man jetzt sowas ein? Wie viel zahlt man so einem Geno Smith, der seine ganze Karriere über eigentlich irrelevant war und dann plötzlich richtig, richtig gut spielt? Es spricht jetzt auch wenig dafür, dass er massiv Hilfe von irgendwas bekommen hat, vom Scheme oder der Offensive Line, vor allem in der zweiten Saisonhälfte nicht. Und trotzdem finde ich, dass so eine außergewöhnliche Leistungsexplosion gleichzeitig dann mit so einer leichten Regression in der zweiten Saisonhälfte, dass ich da nicht komplett ohne Zweifel bin und nicht sage, hier, Gino, komm, du kriegst jetzt hier 5 Jahre, 40 Millionen.
Ja.
Wo gehst du bei ihm? In welche Richtung gehst du bei Geno Smith? Also vor allem jetzt natürlich mit Blick der Seahawks oder aus Sicht der Seahawks.
Aus Sicht des Seahawks, glaube ich, was ich machen würde, ist einen ähnlichen Vertrag wie den wir jetzt gerade bei Derek Carr besprochen haben. Also ein Deal, wo du nach ungefähr 2 Jahren wieder rauskommst. Ich würde auch in eine ähnliche Richtung gehen, was das durchschnittliche Gehalt angeht. 30 bis 35 Millionen. Und auch hier eben mit dem Zusatz, ich glaube, es ist wichtig, dass du dir andere Optionen offen hältst. Und für die Seahawks ist es natürlich noch mal viel, viel präsenter als jetzt zum Beispiel für die Jets, wenn die Jets Derek Carr signen würden. Weil die Seahawks halt einen sehr hohen Pick haben in diesem Draft. Und das ist halt für mich so ein Knackpunkt schon direkt. Wenn die einen Quarterback wirklich mögen in diesem Draft, sie haben den Nummer 5-Pick, wenn die einen wirklich mögen und der ist an Nummer 5 verfügbar, dann sollte Geno Smith einen Vertrag haben, der es für dich nicht unmöglich macht, diesen Quarterback zu draften an 5. Mhm. Das wäre für mich mit der wichtigste Punkt. Ich glaube, es ist voll in Ordnung, jetzt mit 2 Jahren irgendwie, vielleicht sogar darüber hinaus, aber erstmal eben ungefähr für 2 Jahre mit Gino versuchen, was aufzubauen. Weil ich nicht glaube, dass das, was wir von ihm gesehen haben, auch wenn es jetzt ein sehr später Breakout war, das war nicht fluky in meinen Augen. Also wenn du jetzt irgendwie einen Quarterback gehabt hättest, der, keine Ahnung, unter Druck ein irres Play nach dem nächsten gemacht hätte oder zig lange Third Downs converted hätte oder irgendwie ein absolutes Monster gegen den Blitz gewesen wäre. So Sachen, die häufiger auch mal instabil sind von Jahr zu Jahr. Dann wäre es für mich eine andere Diskussion. Aber das war ja bei ihm nicht so. Gino war super aus einer sauberen Pocket. Er hat die Mitte des Feldes sehr konstant bedient. Er war generell effizient als Passer und er hatte halt die Big Plays. Ich glaube, dass er genau der richtige Quarterback für das ist, was die Seahawks machen wollen, offensiv. Ich glaube auch, dass es absolut ein Szenario gibt, in dem sie jetzt 3-4 Jahre lang um ihn was aufbauen. Sie haben jetzt eine sehr gute Rookie-Klasse. Sie werden jetzt einige Starter und Leistungsträger über die nächsten Jahre vermutlich haben, die sehr günstig sind. Das heißt, du kannst auch einen Quarterback dann haben, der ein bisschen mehr kostet. Das finde ich gar nicht abwegig. Es sollte eben nur so sein, dass gerade jetzt auch in diesem Draft, und das wird eine sehr, sehr interessante Quarterback-Klasse, also ich bin echt auch schon auf unsere Folge gespannt, weil diese Klasse kann man sehr unterschiedlich bewerten und analysieren. Und da werden dann 5, 1, 2, vielleicht sogar 3 sehr interessante Optionen verfügbar sein. Und egal wie der Vertrag aussieht für Gino, er sollte dich halt nicht daran hindern, wenn du da einen magst, den zu draften.
Das klingt so überhaupt nicht nach Seahawks.
Glaube ich auch nicht, dass sie das so machen. Ich glaube, die werden all in mit Gino sein.
Und nach hinten traden oder den besten Spieler nehmen, den sie bei sich auf dem Board haben, der kein Quarterback ist.
Wahrscheinlich Defensive Line. Das wäre meine Vermutung, ja.
Das könnte passieren. Also Grenze für dich, auch bei ihm 35 Millionen?
Ich habe das ähnlich, ja. Ich habe das ähnlich aufgeschrieben wie bei Carr. Ich finde auch, du hast ja auch so gesagt, ich finde, die kann man in ein Tier grob einordnen. Jo. Jetzt Gino Smith war natürlich deutlich besser letzte Saison. Carr hatte jetzt ein eher schwächeres Jahr.
Carr hat aber auch noch ein bisschen mehr Sample Size zu bieten auf einem guten Niveau als Ganz Gino Smith.
Deswegen finde ich, ist das auch in Ordnung. Wenn ich jetzt ranken würde, hätte ich Gino höher als Carr. Aber es wäre nicht weit voneinander weg wahrscheinlich.
Nee, ich hätte sie auch wahrscheinlich 1 und 2 Lamar Jackson mal ausgeklammert bei den Quarterbacks. Nee,
ich meine jetzt, wenn jetzt ein Quarterback-Ranking sozusagen NFL-Quarterbacks machen würde, dann wären sie ungefähr, keine Ahnung, 3 Plätze oder sowas, 4 Plätze auseinander.
Man darf den Fehler nicht machen, nur weil Geno Smith jetzt spät aufgetaucht ist. Der Mann ist älter als Derek Carr. Wenn auch nur leicht. Ja. Fast gleich alt. Aber der ist nicht jung. Also der ist jetzt nicht, ne?
Das stimmt, Ich glaube, 32. Ja. Genau, das ist natürlich auch ein Punkt. An sich aber also Quarterback mit 32 würde ich jetzt sagen, da hast du schon noch ein Fenster von 3, 4, 5 Jahren.
Nee, gar nicht mal, dass die Karriere bald zu Ende ist, aber ich finde irgendwie, dadurch, dass Geno Smith jetzt halt so spät irgendwie sein Breakout hatte, macht man sich gar nicht bewusst, wie spät eigentlich, weil, wie gesagt, er ist schon jenseits der 30 und das muss man für so eine Überlegung, wie viel zahlt man so jemandem natürlich für eine Free Agency im Hinterkopf haben. Einer, der auch nicht mehr jung ist, ist Jimmy Garoppolo. Mhm. Und ich finde, wahrscheinlich neben Derek Carr, vermutlich der zweitbeste Quarterback, der letztendlich wirklich auf den Markt kommt, oder? Wenn wir mal überlegen, also Lamar Jackson ist raus, Geno Smith, gehen wir davon aus, dass er bei den Seahawks bleibt.
Das wäre halt eine Diskussion, Garoppolo versus Daniel Jones potenziell.
Daniel Jones gibt es auch noch. Ja. Aber von dem, den habe ich jetzt in meiner Überlegung auch schon ausgeklammert.
Ja gut, wenn Daniel Jones nicht auf den Markt kommt,
den hatte ich jetzt eben auch schon ausgeklammert. Den gibt es natürlich auch noch. Ich finde aber Jimmy Garoppolo, den habe ich jetzt vorher genannt, weil er noch so da reinpasst. Wie gesagt, weil es auch wahrscheinlicher ist, dass er auf den Markt kommt. Über Daniel Jones können wir gleich sprechen. Mhm. Aber welche Teams sollten überhaupt Interesse an einem Jimmy Garoppolo haben? Wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen. Und vor allem, wie viel sollte man für einen Jimmy Garoppolo noch zahlen?
Finanziell bin ich bei ihm schon eine Stufe unter Carr und Geno Smith. Ich hätte Garoppolo so in der 25 bis 30 Millionen Range.
Also das wäre mir zu teuer.
25 finde ich in Ordnung. Man muss ja überlegen, der Cap geht jetzt nochmal deutlich hoch. 25 fände ich in Ordnung. Also ich sag mal,
ich
so.
Ich habe 20 aufgeschrieben.
20 wäre schon ein sehr guter Deal. Will nicht ausschließen, dass es so kommt, aber 20 wäre schon ein guter Deal, würde ich sagen. Aber
Garoppolo hat gar nicht mehr so viel Leverage, ist so mein Empfinden.
Das ist halt so ein bisschen die Frage. Weil da hängt natürlich auch damit zusammen, wie sich der Markt so gestaltet. Wird Aaron Rodgers getradet oder nicht? Wird Lamar Jackson getradet oder nicht? Bleiben die alle, über die wir jetzt bisher gesprochen haben, außer Carr natürlich, bleiben die alle bei ihren Teams, inklusive Daniel Jones, und plötzlich hast du nur Garoppolo und Carr. Und dann natürlich, ne, dann ändert sich das logischerweise, die Leverage. Weil dann hast du, ja, hast gefühlt die gesamte NFC South den Quarterback sucht, du hast die Jets, du hast die Raiders. Da sind ja dann schon einige Teams dabei. Für mich wäre er eine gute Alternative für die Jets, wenn die sagen, also jetzt sagen wir mal, Rodgers ist keine Option, weil er bleibt in Green Bay oder warum auch immer, oder weil er zu den Raiders geht, was auch immer. Und mit Carr vielleicht einigen sich finanziell nicht oder sowas. Dann fände ich, Garoppolo wäre eine gute Alternative. Wir wissen, dass er in dieser Offense funktioniert. Auch wenn die jetzt einen Offensive Coordinator gewechselt haben. Ich denke, die Grundstruktur wird bleiben. Wir wissen, dass er eben als dieser Komplementär-Quarterback funktioniert. Und Carr sehe ich ein bisschen besser, aber jetzt auch nicht, keine drei Stufen besser so. Also ich sehe Carr ein bisschen besser, aber Garoppolo nah genug dran, dass es für mich als Alternative in Ordnung wäre.
Ich finde immer noch meine Storyline, Jimmy Garoppolo, der verlorene Sohn, zurück bei den Patriots. Finde ich immer noch ganz gut. Pro Football Focus haben ihn mit einem Jahr für 15 Millionen.
Das fände ich sehr gut. Und das ist dann auch zum Beispiel ein Deal, wo ich sage, da kommt meine Theorie wieder ins Spiel. Houston. Wenn Houston sagt, wir suchen einen Bridge Quarterback, wir wollen keinen Draften an zwei, keine Ahnung, die Colts traden an eins und nehmen Bryce Young, das wäre der einzige gewesen, den wir gedraftet hätten. Jetzt nehmen wir Garoppolo und draften an zwei den besten Verteidiger und Quarterback regeln wir nächste Offseason. Das fände ich einen veritablen Ansatz.
Für 15 Millionen kann man das genau machen, auf jeden Fall. Daniel Jones hast du eben angesprochen. Auch er hatte, wie Geno Smith zum Beispiel, auch sein bestes Jahr in der NFL. Allerdings ist Daniel Jones noch um ein Vielfaches jünger. Jimmy Garoppolo übrigens noch jünger als Derek Carr, wenn auch nur minimal. 31. Bei Daniel Jones wurde völlig zu Recht eigentlich von den Giants die Fifth-Year-Option abgelehnt vorher. Jetzt hat Daniel Jones einige Karten in der Hand. Ich frage mich so ein bisschen. Also wir müssen natürlich auch hier gleich über ein durchschnittliches Gehalt sprechen und über die Forderungen, die da gerade so rumgehen. Und man muss ja auch aus Daniel Jones Sicht sagen, naja, an irgendwie einer stark verbesserten Offense kann es nicht gelegen haben. Also vor allem, wenn wir da jetzt über Playmaker sprechen oder die Offensive Line. Ja. Aber die Frage muss schon erlaubt sein, wie viel war Brian Daboll, also der neue Headcoach der Giants, und wie viel war Daniel Jones individuell? Und sollte man jetzt Daniel Jones plötzlich Franchise-Quarterback-Money zahlen nach diesem einen ganz guten Jahr, wo ich auch finde, da kam halt auch sehr viel durch einzelne Big Plays. Die Offense in der zweiten Saisonhälfte hat gar nicht mehr so viel gerissen. Und wie gesagt, diese Forderungen, die gerade rumgehen, die liegen weit über dem, was ich mir jetzt aus Giants Sicht vorstellen würde, wenn ich ihn halten möchte.
Ja, genau. Also Forderung eben, hast du jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt, irgendwie 45 Millionen pro Jahr. Also er hat eine gute Saison gespielt. Aber ich würde es an das anknüpfen, was du gerade gesagt hast. In meinen Augen war er schon in erster Linie, hat er in erster Linie vom Scheme profitiert und nicht andersrum. Und er hat die Athletik, hat die Mobilität. Die haben Brian Daboll und sein Staff sehr gut eingesetzt letztes Jahr. 79 Runs, die 5 meisten unter Quarterbacks gehabt. Aber er ist für mich halt eher ein Quarterback, der den Floor von seiner Offense stabilisieren kann und keiner, der das Ceiling hochschraubt. Und da sehe ich ihn halt eher auch in der Richtung Derek Carr und hätte ihn zum Beispiel eben auch dann hinter einem Geno Smith beispielsweise, weil bei Geno letztes Jahr, finde ich, hat man gesehen, wie er das Ceiling hochgeschraubt hat von der Offense. Und deswegen sehe ich Jones auch gar nicht in dieser 40, 45 Millionen Range, die er angeblich, muss man immer sagen, wissen wir nicht genau, aber die er angeblich fordert. Er hat hat ja seinen Berater jetzt auch nochmal gewechselt vor der Free Agency. Das ist ja häufig ein Zeichen dafür, dass es hart zur Sache gehen wird am Verhandlungstisch. Und ich sehe ihn halt auch, und das spielt dann auch mit rein, ich sehe ihn halt auch nicht als langfristige Lösung bei den Giants, sondern eben maximal als Übergangslösung. Und falls er das bei den Giants nicht wird, weil die sich nicht einigen, dann sehe ich ihn in der gleichen Rolle eben woanders, als so ein Bridge-Quarterback und nicht als ein 40 Millionen Dollar Franchise-Quarterback. Und deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es darauf hinausläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants das machen, gerade mit dieser Teamspitze, die sie haben, also GM, Head Coach und so weiter, die das in Buffalo ja alles schon mal gemacht haben. Wenn man sich das erste Jahr da in Buffalo war ja noch Tyrod Taylor, wo sie in die Playoffs gekommen sind. Keiner damit gerechnet hat, völlig überraschend. da haben sie ja auch nicht dann angefangen, um Tyra Taylor herum irgendwie eine Offense aufzubauen und dem einen Franchise-Quarterback-Vertrag zu geben, sondern sie haben halt die Optionen weiter angeguckt und geschaut, was können wir machen, wie können wir diesen Franchise-Quarterback finden. Und Daniel Jones in meinen Augen ist es nicht für die Giants, auch wenn er eine gute Saison hatte. Deswegen, ich würde hier anstelle der Giants, ich würde ihm A, keinen langfristigen Vertrag geben wollen und sicher keine 40 Millionen im Jahr.
Ja, vor allem bei 40 Millionen, da bist du ja nah dran an einem Josh Allen oder keine Ahnung, da bist du im Dak Prescott-Niveau. Mhm. Das wird der schon verlangen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber verdient hätte
die Frage
er das
ist natürlich,
in meinen Augen nicht.
Wie vehement er das verlangt. Also verlangt er das wirklich oder sagt er, das hätte er gerne, und aber mit 35 ist er auch zufrieden?
Ja, mit 35 könnte man auch zufrieden sein, aber das ist ein anderes Thema. Hast du noch, ich hab noch einen, über den ich unbedingt sprechen wollen würde.
Okay.
Hast du noch so ein paar?
Ja, ich hab.
Ich weiß nicht, ob man da schon von Sleepern sprechen kann, aber so ein paar Namen noch, die jetzt nicht zur Top-Gruppe gehören. Weil ich finde, nach diesen Namen gibt es einen kleinen Cut.
Absolut. Nee, absolut. Also ich würde sogar sagen, einen deutlichen Cut. Ich finde, danach hast du noch Brissett, den hast du ja schon angesprochen.
Den hätte ich jetzt auch noch mal angesprochen.
Okay, ja, dann können wir uns den kurz machen. Brissett wäre für mich halt der ideale. Das, was Hank Cleveland halt auch war. Das wäre ein guter Quarterback für so eine Übergangslösung.
Ich finde, ja, absolut. Ich will jetzt auch nicht einen Case dafür machen, dass Jacoby Brissett mehr ist als das. Aber trotzdem, finde ich, bekommt er nicht den Credit, den er eigentlich für die Saison bekommen müsste. Weil er war am Ende der bessere Browns-Quarterback übers Jahr gesehen.
Das stimmt, ja.
Der war Top 10 in Big-Time-Throw-Rate. Der war Top 10 in EPA per Play, was die Quarterbacks angeht. Das ist ein absoluter, entweder Top-Backup oder, wie du schon sagst, halt jemand für einen Übergang. Also, Jacoby Brissett, der wird auf jeden Fall wieder einen guten Vertrag, zumindest aus Backup-Sicht, und einen guten Job kriegen.
Gibt ja ein paar Teams, die halt auch offensichtlich Sinn machen. Also, das erste für mich ist Arizona, die jetzt gerade den Browns Quarterbacks-Coach als Offensive Coordinator verpflichtet haben, die vermutlich 5, 6 Spiele ohne Kyler Murray sein werden nach der Verletzung. Das wäre so ein logischer Fit für mich. Und dann, aber für mich halt schon der Cut hier klar, und da reden wir eben auch von Backup, High-End-Backup, aber Backup-Quarterback-Money. Also unter 10 Millionen im Jahr. Das wäre so grob meine Richtung für ihn. So 7, 8 Millionen vielleicht in der Ecke. Cardinals wären für mich der logischste Spot für ihn. Und ansonsten, natürlich, wenn jetzt ein Team sagt, wie, ey, wir wollen dich wirklich als für die ganze Saison als Übergangslösung, weil, keine Ahnung, wir keinen anderen Quarterback finden, weil wir keinen Rookie hochdraften, Saints zum Beispiel, wenn so ein Team natürlich kommt, wäre das logischerweise attraktiver. Aber ich denke, das wahrscheinlichste Szenario für Brissett ist halt eine High-End-Backup-Rolle. Und da sehe ich ihn auch qualitativ, und ich denke, das wird er auch bekommen.
Dann gibt es noch ein paar interessante Namen zumindest. Also ein Baker Mayfield ist auf dem Markt, Sam Darnold, Andy Dalton mal wieder. Der Beste Minshew. Von allen ist wahrscheinlich Taylor Heinicke natürlich.
Ja, Pro Bowl Quarterback.
So. Wen findest du denn noch aus dieser Gruppe am spannendsten?
Am spannendsten. Also Brissett jetzt mal ausgeklammert, weil den hatte ich jetzt hier. Ich habe die so ein bisschen gerankt. Brissett wäre jetzt auch immer eine klare Nummer 6 gewesen.
Ja.
Ich habe Minshew auf jeden Fall mir noch aufgeschrieben. Ich glaube, der könnte so eine Brissett-Light-Version so ein bisschen sein. Also auch so eine Übergangslösung / High-End-Backup. Und einer, wo ich gespannt bin, ehrlich gesagt, ob der den Markt hat, kann ich nicht so ganz einschätzen. Ich war nie so hoch bei ihm wie andere, aber er hat seine Sache in Ordnung gemacht, ist Mike White von den Jets.
Oh,
der wird auch Free Agent und hatte ja so ein paar Flashes. Teilweise, manche haben den dann sehr gemocht, sehr schnell. Ich habe keine Ahnung, ob der den Markt hat. Reden wir hier von Backup 3 Millionen im Jahr, oder kommt der irgendwo rein und kriegt sogar eine Chance zu starten? Keine Ahnung. Wenn wir es so in Tiers packen würden, ich habe ihn dann mit Minshew und Mayfield zusammen in einer Gruppe.
Ja. Wie gesagt, Taylor Heinicke sollte einen Job finden. Wenn Nick Foles sich so lange in der NFL gehalten hat, also vor dem Super Bowl wohlgemerkt, dann sollte das ein Taylor Heinicke auch schaffen. Ich finde, es ist immer noch ein interessanter Backup, der immer mal einspringen kann. Und gerade so in vereinzelten Spielen kann der ja auch wirklich dann das Zünglein an der Waage sein. Wollen wir mit der nächsten Position weitermachen? Mit einer guten Position, beziehungsweise einer guten Free-Agent-Gruppe.
Ja,
eine der Running Backs haben es nämlich in sich. Und deswegen kann ich natürlich auch nicht zustimmen, dass es keine guten offensiven Free-Agents gibt in dieser, in diesem Jahr. Weil die Running Backs, da gibt's mindestens drei Spieler, die ich mir als GM schon ganz genau anschauen würde. Und dahinter sogar auch noch ein paar.
Mehrere, ja.
Aber es zeigt natürlich auch eine ganz klare Tendenz, dass die Teams lernen, Running Backs nach ihren Rookie-Verträgen, auf den zweiten Verträgen, das funktioniert dann nur noch selten. Das funktioniert nur noch bei den allerbesten. Und da sieht man halt mal, welche Leute hier so auf den Markt kommen. Fangen wir mal an mit Saquon Barkley. Das ist, ja, war einer der gehyptesten Running Backs der letzten Jahre. Lange Verletzungssorgen gehabt bei den Giants. Mhm. Diese Saison dann aber endlich mal wieder was zeigen können. Er ist, finde ich, nicht ganz der Alte. Aber er war sehr, sehr gut dieses Jahr als Runner, aber eben auch als Receiver. Ist die drittmeisten Routes gelaufen von allen Running Backs dieses Jahr, die viertmeisten Targets. Und der ist auch erst 26. Das ist jetzt nicht so, dass der, gut, bei Running Backs ist die Schwelle wahrscheinlich ein bisschen, kommt ein bisschen früher, aber trotzdem ist nicht so alt. Verletzungssorgen sind natürlich ein Gegenargument gegen ihn. Wie viel will ein Saquon Barkley bekommen? Weil der sieht sich garantiert wieder als Top-5-Back der Liga. Und dann sprechen wir von 12 bis 16 Millionen im Jahr. Das ist dann halt schon, das ist ja schon eine Stange Geld dann.
Ja, macht ihn auch für mich so zu einem Prime-Franchise-Tag-Kandidat, ehrlicherweise, aus Giants Sicht. Weil der Franchise-Tag für Running Backs ist nicht hoch. Ich glaube, 10 Millionen, 11 Millionen, irgendwo in der Range. Mhm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist natürlich die Frage, was sie mit Daniel Jones machen. Ob sie dem den Tag am Ende geben wollen. Aber Barkley wäre für mich so ein relativ logischer Franchise-Tag-Kandidat, einfach weil du ihn für ein Jahr noch behältst und dann halt mal gucken. Und wahrscheinlich lässt du ihn dann gehen, auch nach dem einen Jahr. Was ich letztes Jahr echt positiv fand, klar, ne, viel Spektakuläres auch drin gehabt und so und insgesamt eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Aber was ich sehr positiv fand, war, dass halt neben diesen Big Plays, neben den explosiven Geschichten, er weniger der Boom-or-Bust-Runner war. Und das war ja so ein bisschen der eine Kritikpunkt bei Barkley, auch schon als Prospect. Und er war ja so, also Barkley war ja eines der Überprospects auf der Running Back-Position auch, die wir seit vielen Jahren gesehen haben. Aber so einer der Kritikpunkte bei ihm war ja, dass er halt manchmal zu sehr aufs Big Play gehen will und dann negative Plays produziert. Statt halt irgendwie 4 Yards ist es dann halt minus 1, weil er halt versucht hat, den 30-Yard-Run zu holen. Und das war, finde ich, auch früh in seiner Karriere in der NFL so. Also das hat man schon auch, das hat sich schon noch übertragen auf seine NFL-Karriere. Und letztes Jahr, fand ich, war das deutlich besser. Also er hatte die Explosivität drin. Ich stimme dir zu, nicht ganz auf dem gewohnten Level, aber persönlichen Bestwert gehabt, was Runs über 10 plus Yards angeht. Er hat so viele First Downs aber halt auch am Boden rausgeholt, wie noch nie in einer Saison. Er hatte die Volume im Passing Game, hast du ja gerade schon angesprochen. Ich würde ihn aus Giants Sicht wirklich für dieses eine Jahr halten. Und wahrscheinlich ihn danach gehen lassen. Und das wäre dann für mich auch in Ordnung aus Giants Perspektive. Wenn er auf den Markt kommt und wir über die Preise reden, die du gerade gesagt hast, dann wäre ich raus bei ihm.
Keine 12 Millionen für Saquon Barkley?
Für ein Jahr schon, aber da reden wir ja dann nicht von einem Jahr, sondern halt von, keine Ahnung, 3 Jahren oder sowas mit entsprechenden Garantien. Da wäre ich raus.
Ja, ich finde, für mich wären 12 in Anbetracht der Umstände auch fast die Grenze. Und ihr wisst, wie gerne ich den Spieler mag. Aber dafür sind mir die Verletzungssorgen zu groß gewesen in den letzten Jahren, um ihm jetzt mehr zu geben. Aber 12 wird er fordern, mindestens. Aaron Jones verdient 12 Millionen im Jahr. Also.
Ja, aber dann, das ist ja noch mehr ein Punkt. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut. Das sind tatsächlich 10 Millionen für den Running Back Franchise Tag. Dann würde ich aus Giants Sicht ihm den Tag geben und fertig.
Ja, das ist auch die Projection von PFF. Ein Jahr 10 Millionen. Ich nehme an, dass sie dann da vom Franchise Tag ausgehen. Sein, das tun sie übrigens bei dem zweiten, in meinen Augen, Top Running Back auch, nämlich Josh Jacobs. Da ist das die gleiche Projection. Ein Jahr 10 Millionen. Und auch Josh Jacobs hatte wahrscheinlich sein bestes Jahr. Nach Jahren des Kleinhaltens, endlich bei den Raiders explodiert. Es ist das Contract-Year-Phänomen, was es statistisch nicht gibt. Aber bei manchen Spielern denkt man schon so, ja, das kam zu einem guten Zeitpunkt. Er hat endlich sein Potenzial ausgeschöpft. Meiste Rushing-Yards der Liga gehabt, 12 Touchdowns. Die meisten Miss-Tackles forced, also die meisten Gegenspieler aussteigen lassen. Und ähnlich wie bei Saquon Barkley wird der auf Top 5 Money schauen aus Running Back Perspektive. Ja. Aber auch die Raiders könnten hier den Franchise Tag eben nehmen.
Könnten sie, ja, könnten sie. Ich bin bei den Raiders echt noch nicht so ganz schlau, wo die hinwollen dieses Jahr. Und nee. Da wird uns die Quarterback-Entscheidung natürlich viel sagen. Eben. Also wenn die halt Rodgers holen, dann ist klar, sie sind All-In jetzt. Wenn die einen Rookie draften, würde ich wahrscheinlich eher in eine andere Richtung gehen. Er hatte eine tolle Saison. 94 First Downs als Runner. Kein anderer hatte 70. Also die Diskrepanz da, er hat natürlich auch eine riesen Volume abgerissen, aber das ist ja alles hinter einer miesen, oder was heißt miesen, aber nicht guten Offensive Line. Die größte Frage bei ihm ist halt schon so ein bisschen in die Richtung, war das jetzt eine Outlier-Saison? So, dieses Spieler im Contract hier, war das jetzt einmal und nächste Saison ist wieder mehr wie davor? Kann er das wiederholen? Wie häufig kann er das wiederholen? Aus Verletzungsperspektive kannst du natürlich ein Argument machen, dass du Jacobs eher einen Vertrag über 3 Jahre gibst als Barkley. So vom direkten Vergleich her. Barkley ist der bessere Spieler für mich, aber es ist sehr eng mittlerweile zwischen den beiden. Also ich würde die sehr, sehr nah beieinander ranken. Ich glaube schon, dass der Tag denkbar ist aus Raiders Sicht, dass es eine Option ist, gerade wenn sie jetzt kurzfristig, wenn sie jetzt einen Quarterback holen wie Rodgers oder ja, sagen wir einen Veteran einfach jetzt nochmal holen. Ich könnte mir ihn aber fast eher auf dem Markt vorstellen als Barkley, glaube ich.
Ja, und bei ihm, aber ihm würde es ja auch keine 12 Millionen zahlen und auch bei ihm glaube ich, dass er in diese Richtung gehen will. Er ist auch mal ein glattes Jahr jünger als Saquon Barkley. Das ist auch nicht gerade unwichtig.
Ja, war ja auch später im Draft, ne?
Stimmt, also, war ein Jahr später im Draft, genau.
Hat halt die 50 Option nicht gezogen.
Die wurde abgelehnt. Ja, also bei Josh Jacobs ist ein ähnliches Gefühl bei Saquon Barkley. Saquon Barkley sehe ich halt immer noch das, was möglich ist, etwas höher, gerade mit seinen Qualitäten als Receiver. Aber Josh Jacobs ist ein so guter Runner. Bin gespannt, was mit ihm passiert. Also ich habe überhaupt noch gar kein Gefühl. Und aus Raiders Sicht würden die 10 Millionen jetzt nicht wehtun. Aber da bin ich ja eh der Meinung, also es wäre eigentlich absurd, in dieser Division jetzt auf All-In zu gehen. Aber wahrscheinlich werden sie es machen. Und dann brauchen sie eigentlich auch einen Josh Jacobs.
Ich vermute auch, dass sie in die Richtung gehen. Und dann könnte ich mir das mit dem Tag schon vorstellen. Wie gesagt, der Tag halt für Running Backs, gerade wenn du jetzt über diese Top-Running Backs sprichst, der Tag ist ja nicht so schlecht aus Teamsicht.
Nö.
Es ist relativ günstig. Du hast ihn noch mal ein Jahr, höchstwahrscheinlich in beiden Fällen würden sie ihn danach dann gehen lassen. Aber das ist ja, das ist in Ordnung aus Teamperspektive.
Kommen wir zum, in meinen Augen, dritten Top-Running Back in dieser Free-Agent-Klasse. Und gemessen an dem, was du wahrscheinlich für ihn zahlen musst, der spannendste, Tony Pollard.
Ja.
Das ist nämlich einer, der vielleicht nicht Top 5 Running Back Money verlangen kann. Aber in meinen Augen ist er nicht so viel schlechter als die anderen beiden, über die wir gerade gesprochen haben. Weil es gibt einfach wirklich nicht viele, die aus weniger Möglichkeiten mehr rausgeholt haben. Er sieht meiste Yards pro Versuch von allen, sagen wir mal, relevanten Running Backs mit einer gewissen Anzahl an Snaps. 1106 Yards, 9 Touchdowns, die drittmeisten plus 15 Yard Runs. Nur Chubb und Barkley hatten mehr. Drittbeste Breakaway Percentage. Bei 43% seiner Runs waren es plus 15 Yards. Also 15 Yards oder mehr. Das ist ein absurder Wert.
Ja.
Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass du für ihn so wahnsinnig viel zahlen musst.
Und was man ja auch dazu sagen muss zu der Stat, die hatte ich mir auch rausgeschrieben. Chubb und Barkley, die hatten jeweils beide auch über 100 Runs mehr als Pollard. Also ja, die hatten auch ein paar 15 plus, also Big Plays mehr am Boden, aber die hatten auch jeweils 100 Runs mehr. Die meisten Yards nach Kontakt pro Run unter allen Backs mit mindestens 190 Runs, es war schon eine richtig, richtig gute Saison. Und er ist eben mit der Dynamik, der Explosivität, auch mit Qualitäten als Receiver, er ist halt schon genau die Art Running Back, wo ich auch sagen würde, da bin ich bereit, ein bisschen was zu investieren, weil er der Offense eben Big Plays kreieren kann. Jetzt muss man natürlich die Verletzung noch mit reinrechnen bei ihm. Das wird Richtung Free Agency natürlich schon ein bisschen ein Faktor sein. Das ist jetzt kein Kreuzbandriss oder sowas, aber Wadenbeinbruch, was meine ich, im Playoff-Spiel. Das heißt, das wird ein Faktor sein. Der andere Faktor bei Pollard ist der, dass er noch nie eine Regular Season mit mehr als 200 Runs hatte. Also dass wir haben ihn noch nicht gesehen mit so einer Workload, wie sie jetzt zum Beispiel Jacobs in der vergangenen Saison hatte. Und wenn du ihn jetzt bezahlst in der Free Agency als Team, dann willst du logischerweise ihm auch diese Workload geben. Ja. Also das wäre vielleicht noch so ein Faktor. Aber ich bin voll bei dir. Ich glaube auch, dass er aus diesem Trio der beste Value sozusagen sein könnte, weil ich auch denke, dass er mehr so in der, jetzt gehen wir mal weg vom Franchise-Tag und sagen wir mehr so in der 8 Millionen pro Jahr Range landet, irgendwo da.
Würde ich sofort machen.
Das, genau, wenn du dann halt einen Vertrag hast, wo du sagst, keine Ahnung, der hat halt Garantien über 2 Jahre und 8 Millionen pro Jahr, das sehe ich auch voll in Ordnung für ihn. Weil er ist halt wirklich ein Playmaker.
Glaubst du, er kommt auf den Markt?
Es gibt ja die Gerüchte in Dallas, dass sie jetzt vielleicht doch Zeke Elliott, dass sie den entweder zu einer Gehaltskürzung zwingen wollen oder ihn ansonsten vielleicht doch entlassen, sich von ihm trennen, dann wäre er ein Kandidat, um da zu bleiben. Ich glaube, er kommt auf den Markt.
Dann wird es sehr interessant. Es gibt noch ein, zwei Namen, über die man sprechen sollte. Miles Sanders vielleicht noch kurz. Mhm. Miles Sanders ist für mich Derek Carrs Running Back. Gut, aber
sehr gut,
halt
ja.
Nicht
ja, ich seh's.
Überragend. So.
Ich sehe es, ja.
Hat halt das Skillset für einen Three-Down-Back, war aber meistens im Committee bei den Eagles. Sieht halt auch nicht so gut aus, wenn Kenneth Gainwell einfach besser spielt als du zum Schluss der vergangenen Saison hinter der besten Line der Liga. Verletzung bei Miles Sanders immer wieder ein Thema gewesen. Deswegen, also bei mir ist der nicht besonders hoch im Kurs.
Nee, das sehe ich auch so. Er hat jetzt natürlich ein hohes Volume auch gehabt auf die Saison gesehen. Platz 3 in Rushing-Touchdowns unter Running Back. Platz 5 in Rushing-Yards, Platz 3 in First-Downs und so.
Kommt halt auch viel, weil diese Offense auch einfach sehr viel kreiert hat.
Genau, so habe ich das auch mir aufgeschrieben. Und ich mochte ihn eigentlich ja sogar Pre-Draft. Das war ein Running Back, den ich ganz gerne mochte vor seinem Draft. Mit der Athletik eben, auch mit dem Stil als Runner, mit dem, was er vielleicht als Receiver machen kann. So ganz hat sich das nie auf sein Spiel in der NFL übertragen. Und ich habe es mir auch so aufgeschrieben, natürlich die Line. Auch Jalen Hurts darf man hier nicht vergessen, wenn du einen Running Quarterback hast. Das öffnet dir als Running Back auch immer viele Möglichkeiten. Ich habe ihn in einem Tier mit, den können wir gleich mit dazu nehmen, mit David Montgomery.
Genau.
Von den Bears, ich habe die, das wären sozusagen meine 4 und 5 dann, die ich sag in Ordnung, aber ich denke eben, die beiden funktionieren ganz gut in einem System, aber beide jeweils packen nicht wahnsinnig viel Value drauf. Und genau diese Rolle würde ich dann auf der Position eher im Draft besetzen wollen. Und halt eher sagen, bevor ich Miles Sanders oder David Montgomery, keine Ahnung, 6 Millionen im Jahr gebe oder was auch immer die am Ende bekommen, würde ich wahrscheinlich eher Richtung Draft gucken. Und eher in diese Richtung gehen. Weil 6-7 Millionen für Sanders, für Montgomery, das sind für mich die Running Back Deals, die ich nicht mag.
Ich überlege gerade, wen ich von den beiden vorne hatte. Montgomery oder Miles Sanders vor dem Draft.
Pre-Draft,
2019
ich schätze Montgomery.
Das gewesen sein, ne?
Also Montgomery war schon relativ hoch.
Den hatte ich auch sehr, sehr hoch. Das weiß ich noch. Deswegen gehe ich auch davon aus. Josh Jacobs, David Montgomery, Miles Sanders. Oh, ich bin zufrieden mit der Reihenfolge. Elijah Holyfield auf 5 nicht so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. David Montgomery hast du angesprochen. David Montgomery ist halt ein ultra konstanter, ultra solider Early Down Back. Richtig guter Runner. Das hat mir ja auch vor dem Draft so gefallen. Ganz schwer zu tackeln.
Mhm.
Aber es hat kein Speedster, kein begnadeter Receiver.
Genau.
Das ist so ein, den holst du dir für 5, 6 Millionen, 7 Millionen und dann noch einen Third Down Back oder einen Speedster dazu.
Ja.
Aber den sehe ich jetzt nicht als jemanden, den du dir für
aber
das ist mein ja.
Also, das ist halt für mich so ein Cut-Off-Punkt. Bevor ich Montgomery 7 Millionen im Jahr gebe oder Sanders, dann drafte ich lieber einen an Tag 2.
Wie willst du Sanders denn? Ja, fair. Das ist halt das Problem mit den beiden Spielern.
Genau.
Deswegen sind sie irgendwie klar hinter allen anderen.
Ja.
Gut, sagen wir 5 Millionen.
5 wäre für mich, glaube ich, die Grenze für die beiden.
Mhm.
Mehr als 5 würde ich nicht bezahlen wollen.
Ding ist, bei Miles Sanders brauchst du jemanden in der Hinterhand, der einspringt, wenn Miles Sanders verletzt ist. Und bei Montgomery brauchst du jemanden, der dir noch irgendwie eine andere Facette gibt im Backfield.
Ja, und auch da haben wir es ja gesehen, die vergangene Saison, dass wenn der vermeintliche Backup oder die Nummer 2 oder wie auch immer reinkam, Khalil Herbert bei den Bears und Gainwell bei den Eagles, dass die besser aussahen. Was uns ja auch ein bisschen was einfach darüber sagt, dass das keine Running Backs sind, die in meinen Augen einen maßgeblichen Unterschied machen.
Ja.
Und deswegen hätte ich da einen relativ harten Cut auch, wo ich sage, über die Summe gehe ich nicht.
Also vor allem ist das ja auch der große Unterschied zu den ersten dreien.
Genau, genau.
Dass du auch da theoretisch keinen weiteren guten Back brauchst in der Theorie, weil sie alle drei down spielen können. Also bei Tony Pollard muss man natürlich mit der Volume und dem Workload noch mal schauen, ob das dann funktioniert. Ich habe noch einen Sleeper mitgebracht.
Oh, sehr gut. Bei mir würde jetzt hier ein neues Tier anfangen, aber mach du erstmal Sleeper.
Deontay Foreman.
Oh, spannend. Den habe ich nicht hier in meinem. Ich hab 11 Runningbacks mir aufgeschrieben, den hatte ich nicht dabei.
Töricht. Absolut töricht, weil Deontay Foreman, der hatte schon immer Potenzial und ich mochte ihn auch. Ich weiß noch, dass es da so einen kurzen Hype mal gab, noch bei den Texans müsste es gewesen sein. Aber der hat sich immer wieder verletzt. Immer wieder verletzt. Jetzt war er mal verletzungsfrei und er hat das super gemacht bei den Panthers, als Christian McCaffrey weg war. Der hatte nach dem Wechsel, nach dem Trade von McCaffrey, hatte er 500 Yards oder 100 plus Yards Spiele. Ich habe mal ausgerechnet, wenn er mit der Pace weitergespielt oder eine ganze Saison gespielt hätte, so wie er gespielt hat, als McCaffrey eben weg war, dann wäre er unterm Strich bei 1350 Rushing Yards gewesen und damit auf Platz 7 der NFL. Ja, er hatte sehr viele Rushes, sehr viel Volume. Er hatte aber auch ein paar Spiele noch zusätzlich mit dabei, wo wenig ging. Aber es waren halt auch bescheidene Umstände. Die Offense war unterm Strich ja einfach auch nicht gut. Und den für ein paar Millionen, also den kriegst du günstiger als einen David Montgomery. Und ich weiß nicht, wie viel schlechter du unterm Strich da dabei wegkommst.
Ja, sicher günstiger als Montgomery. Also ich schätze, bei Sonnenberg reden wir von 3-4 Millionen im Jahr, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ja, spannend. Und
ich glaube, da kriegst du mehr Value.
Könnte gut sein, ja, könnte gut sein. Das ist ja genau der Grund, warum ich halt für diese Bags Montgomery Sanders, warum ich für die nicht viel bezahlen will, weil du da ganz schnell halt in meinen Augen an also nicht mehr in der Value, im Value-Bereich bist. Deswegen finde ich auch das Tier danach dann wieder interessanter, weil da eben solche Bags, ich habe jetzt Foreman, wie gesagt, nicht aufgeschrieben, aber in die Richtung geht's dann ja ungefähr, die wahrscheinlich halt nicht viel kosten werden, aber die halt trotzdem eine gute Rolle spielen können. Ich habe Devin Singletary hier noch aufgeschrieben. Ich habe Jerick McKinnon, der ja jetzt dann eine sehr, sehr gute Saison bei den Chiefs hatte, vor allem als Receiver. Kareem Hunt, der auch Free Agent wird, der in meinen Augen immer noch ein guter Back sein kann und den du wahrscheinlich in ein geteiltes Backfield packst, aber eben ja auch dementsprechend bezahlst. Das wären so ein paar Kandidaten. Einen, den ich noch aufgeschrieben habe, ist Rashad Penny. Ich glaube, da reden wir auch von einem Einjahresvertrag unter 5 Millionen. Muss halt einfach mal fit bleiben. Letzte Saison ja auch dann wieder Wadenbeinbruch in Woche 5, nachdem er 2021 diesen krassen Run am Ende hatte mit mindestens 130 Yards in 4 der letzten 5 Spiele, 6 Rushing-Touchdowns in den letzten 5 Spielen. Aber das war halt so seine einzige wirklich dominante Phase und er ist halt immer wieder ausgefallen. Das heißt, da wird auch kein langfristiger Vertrag sein. Ich glaube aber, diese Kategorie Back wäre dann wieder die, wo ich eher bereit bin, mir einen zu holen für 3 Millionen im Jahr, 4 Millionen, kurzfristiger Deal und dann an Tag 3 noch einen dazu zu draften, wenn du sagst, du stellst dein Backfield neu auf.
Ja. Spannend. Da gibt es ein paar spannende Namen, aber die Spitzengruppe finde ich auch sehr interessant, wo die letztendlich landen. Wollen wir zu den Wide Receiver gehen? Das ist schon sehr dünn. Das ist so, schon sehr, sehr dünn. Also kein einziger Top Receiver auf dem Markt. Eine große Durchschnittsgruppe oder ja, gute Gruppe, aber das ist dann schon, das Top-Level fehlt einfach.
Könnte auch übrigens dazu führen, nur ganz kurz noch, dass wir nochmal den einen oder anderen Trade sehen, weil auch hier, jetzt ohne zu viel spoilern zu wollen, es ist auch nicht eine sonderlich starke Gruppe im Draft. Nachdem wir die letzten Jahre ja immer sehr, sehr starke Receiver-Drafts hatten, sieht es dieses Jahr nicht danach aus und wenn du dann noch eine schwächere Free-Agency-Gruppe hast auf der Position, könnte den ein oder anderen Trade vielleicht befeuern.
Juju Smith-Schuster habe ich hier mir mal als erstes aufgeschrieben, weil er ist Super Bowl-Champion geworden. Da hat der Prove-It-Deal ganz gut geklappt eigentlich, also zumindest für ihn persönlich. Ein Jahr bei den Chiefs gewesen, sehr günstig gewesen. Ich glaube, er hat aber mit Prämien echt noch dadurch, dass das so gut funktioniert hat alles, noch gut was rausgeholt. Aber immer noch erst 26 und Teams, die jetzt nach so einer Nummer 2, vielleicht auch eher Nummer 3, aber für die Mitte des Feldes suchen, für so einen Possession-Guy, ist das, glaube ich, eine ganz gute Option.
Ja, ich glaube, 5 Millionen knapp hat er mit Boni noch draufbekommen auf sein Deal letztes Jahr. aber er ist nicht dein Nummer 1 Receiver, ne? Nur um das.
Nee, ich hab die jetzt hier nicht, gerankt genau. In dem Fall. Das nicht, aber er gehört auf jeden Fall zur besseren Gruppe in dieser Free Agency. Mhm.
Also ich habe eine Top 4 und dann einen kleinen Cut.
Ja, ich habe schon gesehen, du hast Juju Smith-Schuster nicht mal in deiner Top 15.
Genau, er wäre bei mir sozusagen der vierte Receiver halt. Ja, ich glaube halt, die Rolle, die du gesagt hast, ist halt relativ klar definiert. Er hat letztes Jahr eben ja auch ganz klar diese Possession-Receiver, First-Down-Receiver sozusagen Rolle ausgefüllt. 109 Targets, was natürlich auch nicht wenig ist. 76 davon waren kürzer als 10 Yards downfield. Also eben ganz klar Slot gespielt, 40%, ich glaube, ein bisschen über 40% im Slot gewesen. Viel underneath gearbeitet, viel First Downs kreiert. Und das hat natürlich Value. So. Und ein Receiver mit seiner Qualität und mit dieser Rolle, du brauchst so einen Receiver in der Offense. Gleichzeitig finde ich nicht, dass seine Qualitäten so außergewöhnlich sind, dass ich jetzt jenseits der 10 Millionen für ihn gehen würde. Und ich schätze, das wird er verlangen auf dem Markt. Wahrscheinlich hilft der Markt ihm da auch dann dahingehend. Aber er ist halt für mich eher so ein solider bis guter underneath Receiver. Und wie gesagt, das ist gut, das brauchst du auch in der Offense. Aber das findest du auch nicht so selten. Und das findest du wahrscheinlich auch im Draft dieses Jahr. Deswegen, Juju wäre für mich so ein Spieler, jenseits der 10 Millionen wäre ich ziemlich sicher raus bei ihm.
Ja, ich habe mir jetzt gar nicht überlegt, was ich ihm zahlen würde. Aber auch nicht so viel. Deswegen, ich habe es ja auch gerade schon gesagt, eher für Teams, die auch eine Nummer 3 suchen. PFF haben ihn mit 3 Jahre 12 Millionen im Schnitt. Das finde ich auch.
Ja, das ist halt schon
Grenze.
Ja, 12 ist schon viel.
40 kritisieren, glaube ich, aber
ja, da ist halt dann, da würde ich halt gerade sagen, die Juju-Rolle, die kriegst du im Draft dieses Jahr besetzt, weil das ist der eine Receiver-Typ, von dem es echt einige gibt in dieser Klasse.
Ja. Sprechen wir mal über einen, den man so ein bisschen wieder vergisst oder vergessen hat. Odell Beckham Jr. Mhm. ist auch Free Agent und das schon eine ganze Zeit. Hat ja sich entschieden, die komplette Saison auszusetzen. Da gab es ja immer wieder Gerüchte vorher, ob er noch zurückkommt zum Ende der Saison oder für die Playoffs. Hat er letztendlich nicht gemacht. Ruht sich aus. Hat davor eine super Saison bei den Rams gespielt. Auch er ist Champion geworden. Aber jetzt, auch schon 30 Jahre alt, Verletzung immer wieder ein Thema. Der Kreuzbandriss. Wäre für dich noch eine Nummer 1? Sucht ein Team, oder wenn ein Team eine Nummer 1 sucht, guckt man dann auf Odell Beckham Jr. und was bietet man so jemandem an, der ein Jahr lang nicht gespielt hat?
Nein, Nummer 1 nicht mehr. Ich glaube, wir reden von einer relativ klaren Nummer 2. Mhm. Er kann, glaube ich, noch eine High-End-Nummer 2 sein. Aber natürlich muss man diese ganzen Faktoren berücksichtigen. Er wird 31 dann im Laufe der kommenden Saison. Er kommt jetzt von der Verletzung zurück, hat lange nicht gespielt. Natürlich das Argument dann andersrum formuliert, er sollte dann auch entsprechend eigentlich komplett regeneriert sein, wenn es in die Saisonvorbereitung geht, für die kommende Saison. Letztlich die Frage natürlich, bekommen wir noch mal die 2021er Version zumindest von Odell Beckham. Und das wäre halt die Version, wo ich sage, High-End Nummer 2, da wäre ich auch bereit, 10, 11 Millionen im Jahr zu bezahlen. Auch er könnte halt von dieser Gruppe profitieren, weil es gibt halt nicht viele Receiver, die auf diesem Level spielen können, wenn er halt fit ist. Und das ist natürlich was dann die Ärzte sehr genau sich angucken müssen, weil wir haben es jetzt gerade eben bei einem anderen Receiver gesagt, in den News, bei Robert Woods, der auch sich das Kreuzband gerissen hat, dann auch jetzt, ich glaube, 31 ist. Das kann halt auch schnell abfallen dann. Das wäre für mich die größte Sorge bei ihm. Wenn er fit ist, dann traue ich ihm mit am ehesten von dieser Receiver-Gruppe noch mal eine echte Impact-Rolle zu, eben als eine Nummer 2, so wie er es vorletzte Saison bei den Rams dann war.
Ja. Auch bei ihm sehr spannend zu sehen, wo er landet. Jacoby Myers, bei vielen die Nummer 1 unter den Receivern. Ich glaube, bei uns auch bei beiden.
Ja.
Auch wenn, ja, Nummer 1 mit Sternchen, weil euphorisch bin ich jetzt nicht.
Nee. Sagt auch ein bisschen was über die Gruppe aus, ne? Dass er halt so
ja, eben,
relativ
das meinte ich.
Die Konsens Nummer 1 ist eigentlich.
Trotzdem ein bisschen übersehen als Spieler, ein bisschen unterschätzt, auch von mir, muss ich zugeben. Aber ist halt ein super konstanter Slot-Receiver. Genau. Solche Leute gehen gern mal ein bisschen unter. Hat eine absurde Drop-Rate, also absurd im positiven Sinne. Der lässt super wenig fallen, hat richtig starke Hände. Alleine dieses Jahr 93 Targets und nur ein Drop, der ihm zugeschrieben wurde. Aber ist halt auch limitiert irgendwo auf diese Rolle, ne?
Ein bisschen schon. Ich meine, ich finde schon, er kann innen und außen spielen. Er ist in erster Linie dieser Possession Receiver, Chain Mover. Er ist erst 26, er hat jetzt 3 Jahre in Folge jeweils mindestens 700 Yards, mindestens 59 Catches, mindestens 35 First Downs gehabt. Also die Production ist da, wie du gesagt hast, sehr konstant. Nummer 1 findest du nicht auf dem Markt dieses Jahr. Ich sehe bei Myers am ehesten aus dieser Gruppe die Chance, dass er für die nächsten 3 Jahre, wenn wir dann jetzt überlegen, der nächste Vertrag, den er dann bekommt, sagen wir für die nächsten 3 bis 4 Jahre, eine High-End-Nummer 2 sein kann. Da sehe ich bei ihm von dieser ganzen Gruppe die Chance am höchsten. Deswegen habe ich ihn auch als Nummer 1, aber mit dem gleichen ja, Zusatz, wie du gerade gesagt hast.
Was würdest du für so jemanden zahlen wie Jacoby Myers? Also meine Grenze wären hier vermutlich 12. Also da, über die Summe haben wir ja gerade bei Juju schon gesprochen. Bei Jacoby Myers fände ich sie okay.
15 vielleicht. Hm. 15, 14, 15.
PFF hat ihn bei 16 projected, ja. Welche Wide Receiver hast du noch so auf dem Schirm? Da gibt es nämlich noch einige, auch vielleicht den einen oder anderen Sleeper. Wen würdest du noch nennen wollen?
DJ Chark würde ich noch nennen. Hat ja einen Prove-It-Deal unterschrieben bei den Lions. Ja, wird so halb geklappt, würde ich sagen. Weil natürlich verletzt gefehlt hat, wenn er gespielt hat. Relativ klare Rolle. Vertikaler Receiver. Er hat die Größe, er hat den Speed. Ich mochte ihn letztes Jahr ja auch als Free Agent. Ich würde ihn immer noch gerne als so eine relativ klassische Nummer 2 auch sehen, mit einer klar definierbaren Rolle, glaube ich, kann man sagen, mit einer wertvollen Rolle auch. Aber ja, vielleicht reden wir wieder nochmal von einem Prove-It-Deal. Würde mich jetzt nicht unbedingt wundern bei ihm.
Michael Thomas, ehemaliger Top-Receiver, ist auf dem Markt, kaum gespielt die letzten Jahre. Aber wenn er fit war, gar nicht so verkehrt. Glaube ich, darf man nicht unterschätzen. Der ist noch keine 30, ja, Verletzung, großes Thema. Aber, also, ich weiß gar nicht, ob ich ihm so viel weniger zahlen würde als ein Jacoby Myers oder ob ich da viel weniger Interesse dran hätte, weil bei Michael Thomas glaube ich schon noch, dass er noch ein bisschen, dass er weniger limitiert ist, wenn er fit ist.
Er ist noch nicht offiziell auf dem Markt, oder? Also sie haben ja den Vertrag so umstrukturiert, dass das wahrscheinlich passieren wird.
Sicher? Ich habe ihn in sämtlichen Free-Agency-Listen gesehen.
Ja, ich glaube, also ich meine, weil halt alle davon ausgehen, dass er entlassen werden wird, nachdem sie den Vertrag umstrukturiert haben, dass es dann kommt. Aber ich glaube, offiziell ist er noch nicht entlassen. Aber er wird höchstwahrscheinlich auf den Markt kommen. Also das wird höchstwahrscheinlich, das wird passieren. Aber ich meine, offiziell ist er das noch nicht.
Du hast recht. Bei SpotTrack steht, dass er noch für 2023 und 2024 Vertrag hätte. Aber er taucht trotzdem in sämtlichen Listen auf. Genau. Was Free Agents angeht.
Genau, also die haben bei ihm den Vertrag umstrukturiert, eben das Basisgehalt in Rosterbonus umgewandelt und dieser Rosterbonus wird erst vollständig garantiert am 17. März diesen Jahres, also kurz nach Start der Free Agency. Dementsprechend wird er aller Voraussicht nach kurz vor der Free Agency entlassen werden. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Alles klar. Wen hast du noch?
Alan Lazard von den Packers würde ich noch nennen. Ich glaube, eine gute Rolle für eine Offense, gerade für eine Offense, die vielleicht auch gerne mit 3 Receivern auf dem Platz den Ball auch laufen will. Der ist ja so ein prototypisches Beispiel für diesen Big Slot. 6'5 groß, trotzdem spielt er ungefähr 40% seiner Snaps im Slot. Kann da auch blocken, hat jetzt auch drei relativ produktive Jahre als Receiver. Touchdown-Production ist konstant. Ich glaube, das könnte so ein ganz guter Value, so ein ganz gutes Value-Signing sogar sein. Als Roleplayer. Ich habe mir Paris Campbell noch aufgeschrieben, der wahrscheinlich eher ein Prove-It-Deal-Kandidat ist, weil der jetzt endlich mal ein Jahr fit war. Und dann war er auch ganz produktiv, aber es war halt endlich mal ein Jahr fit, nachdem er das vorher nicht geschafft hat, als Slot-Receiver bei den Colts. Und dann kommst du halt aber schnell auch in die ja, Nummer 3, Gadget, Mecole Hardman, Nelson Agholor, wenn du mit Sterling Shepard vielleicht noch was machen kannst, aber auch da Nummer 3, Marvin Jones, da reden wir relativ schnell so von Nummer 3 Receivern.
Dann kommen wir zu den Titans und ich glaube, da ist schon für jeden Geschmack was mit dabei.
Absolut.
Also ganz unterschiedliche Tight End-Typen und auch einige, die ich für sehr gut halte. Fangen wir mal mit einem an, der es nur wegen Adrian nicht in unsere Top 10 geschafft hat. Mit Dalton Schultz. Mhm. Man muss fairerweise sagen, er hat ein bisschen enttäuscht. Also da hat man einiges erwartet letzte Saison. Aber er ist einfach ein sehr solider, kompletter Tight End. 5 meiste Targets gehabt, 8 meiste Receiving Yards. Das ist schon einer, der ein ganz klarer Nummer 1 Tight End für so einige Offenses sein kann.
Ja.
Ich sehe halt, offensichtlich weniger überzeugt.
Ich sehe halt die Upside mit ihm echt begrenzt. Für mich ist er halt, also bei Titans ist es halt super, wie du gerade gesagt hast, es ist super davon abhängig, was man halt sucht. Und ja, das wird auch im Draft noch, wenn wir über die Titans im Draft sprechen, noch ein großes Thema sein. Und das ist ja hier auch im Prinzip der Kern der Diskussion. Will man eher einen großen Receiver, dann gibt es dafür Kandidaten. Will man die Matchup-Waffe im Passspiel haben, einen athletischen Titan haben? Oder will man halt eher den Titan, der blocken kann, der Inline spielen kann, der auch irgendwo ein Faktor im Run-Game ist und so eine Vielseitigkeit eher darin sein Value hat? Schultz ist ganz klar aus dieser Kategorie. Aber ich finde halt, er ist halt so ein rundum solider Titan. Und das ist für mich so ein bisschen, dafür will ich irgendwie nicht so viel Geld bezahlen, weil so wertvoll finde ich diese Rolle nicht irgendwie. Und deswegen bin ich bei ihm so ein bisschen, ja, wie gesagt, es ist ein super, total persönlicher Geschmack letztlich auch, was man für seine Offense haben will. Aber ich finde halt einen Tight End wie Evan Ingram interessanter für viele Offenses. Klar, wenn du halt einen willst, der auch inline blocken kann, dann holst du natürlich nicht Evan Ingram.
Evan Ingram fände ich auch, also ist halt als Receiver deutlich, deutlich besser, halt nicht ganz so komplett, du hast es gesagt. Aber auch der hat das meiste aus seinem Prove-It-Jahr bei den Jacks gemacht, ne? Drittmeiste Catches unter den Tight Ends, viertmeiste Yards, zweitmeiste Yards nach dem Catch, also wirklich mit viel Dynamik ausgestattet. Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn sie jetzt beide unsere Top 10 verpassen, ich glaube, ich würde auch Ingram eher beispielsweise Top 5 Tight End Geld zahlen als Dalton Schultz. Auch wenn er 2 Jahre älter ist, aber wie du schon gesagt hast, also das Receiver-Upside ist halt einfach größer.
Ja, und Schultz ist halt rundum in Ordnung so. Aber er ragt halt nirgendwo jetzt heraus. Und ich finde, diese Rolle, die kannst du halt auch für viel weniger Geld besetzen. Und ich glaube nicht, dass es deine Offense signifikant schlechter macht. Wenn du Austin Hooper nimmst stattdessen, der auch Free Agent wird dieses Jahr. Wenn du Austin Hooper statt Dalton Schultz reinpackst, für wahrscheinlich die Hälfte des Geldes, wenn überhaupt, glaube ich nicht,
dass Dalton Schultz schon der deutlich bessere
Teil. Er ist der deutlich bessere, aber ich glaube nicht, dass der Impact auf deine Offense das rechtfertigt, sozusagen, was du Schultz mehr bezahlst in dem Fall. Ich glaube nicht, dass der Sprung für die Offense so viel größer ist, während ein Spieler wie Ingram, der, wo wir letztes Jahr halt gesehen haben, der sehr gut eingesetzt wurde, auch nicht nur vertikal, ich meine, er kann diese vertikale Talentrolle haben, aber auch sein Speed eben horizontal einsetzt. Das haben die Jaguars sehr gut gemacht. Sie haben mit viel rumgeschoben. Ingram hat letztes Jahr 23% von seinen Snaps outside gespielt. So hoch war der nicht ansatzweise bisher vorher in seiner Karriere. Ich finde, seine Rolle gibt der Offense mehr als Schultz. Aber ich verstehe das Argument zu sagen, warum Schultz in bestimmten Offenses mehr Value hat, weil du ihn eben vielseitiger einsetzen kannst. Nur ich würde eben für einen Tight End in dieser Rolle mit der Qualität, die Schultz hat, würde ich halt nicht wahnsinnig viel bezahlen wollen.
Hm. Würdest du dann viel für Mike Gesicki bezahlen?
Und definiere viel.
Evan Ingram Money, das auf keinen Fall. Weil das war ein Jahr zum Vergessen für Gesicki.
Ja.
Keine große Rolle bei den Dolphins gespielt.
Das habe ich auch nie verstanden, irgendwie. Also ich weiß noch, dass wir der war ja auch letztes Jahr schon Free Agent oder wäre Free Agent geworden.
Genau, dann wurde er getaggt.
Genau, das habe ich damals auch noch, weiß ich noch, dass ich darüber gesprochen habe.
Ja,
die bringen die Shannon Offense rein. Macht eigentlich keinen Sinn, die werden Gesicki gehen lassen, war so mein Punkt heute vor einem Jahr ungefähr. Weil er halt, er ist ja relativ klar, dieser große Receiver-Athlet auf der Tight End-Position. Und ich habe mir jetzt seine Rolle nicht vorstellen konnte in der Offense. Und deswegen habe ich das nie so ganz verstanden, warum sie das gemacht haben. Und dann, ja, wie du gesagt hast, dann war er ja auch nicht wirklich ein Faktor. Kaum eine Rolle gespielt, so wenige Targets, Catches und Yards, wie es jetzt seine Rookie-Saison nicht mehr. Und ich denke halt, Gesicki in einer ähnlichen Rolle, wie sie Engram hatte bei den Jaguars letztes Jahr, dass der Value hat. Und deswegen, ich glaube, ich würde halt lieber, jetzt nochmal, das ist halt, hängt davon ab, was man haben will, aber ich glaube, ich würde halt lieber Gesicki 10 im Jahr geben, als Dalton Schultz 13, 14.
Mhm. Warte mal, Gesicki wie viel?
Ich würde lieber Gesicki 10 im Jahr geben, als Schultz 13, 14 oder was auch immer der dann im Endeffekt. Aber ich will.
Gesicki
ist
halt auch so ein bisschen so ein Guess, ne? Weil es ist ja auch nicht so, dass er bei den Dolphins vorher, da hat, er hat es immer aufblitzen lassen. Ja. Er ist halt ein großer oder ein schmaler Tight End, ein groß gebauter Receiver so ungefähr. Mhm. Spannendes Skillset, aber er hat es jetzt auch noch nicht über ein ganzes Jahr zeigen können so richtig.
Genau.
Man muss ihn richtig einsetzen.
Genau.
Hast du noch Sleeper bei den Tight Ends?
Ich glaube, die meisten haben, nee, finde ich nicht so wirklich. Ich habe, also Hurst habe ich mir noch aufgeschrieben, Hayden Hurst, Austin Hooper eben, Robert Tonyan wird Free Agent, aber das sind halt alles so Tight End, ja, zweite, dritte Reihe.
Ich muss natürlich Irv Smith nennen, das
ja,
ist klar.
Ja, Irv Smith, guter Punkt, ja, stimmt.
Verkorkste Saison gehabt, erst nicht gut, dann hat man TJ Hawkinson geholt und ihm vor die Nase gesetzt, dann war er verletzt. Aber vielleicht tut ein Tapetenwechsel echt gut für ihn. Er hat es aufblitzen lassen und der Mann ist erst 24.
Der muss halt fit bleiben. Das ist halt.
Ja.
Ja. Was denkst du, wer den teuersten Deal macht? Schon Schultz wahrscheinlich, ne?
Schultz oder Ingram, Gesicki sehe ich dann nicht.
Nee, sehe ich auch nicht.
Ah, ich könnte mir auch. Na, also, ich persönlich würde Ingram den höchstnotierten Deal geben und ich finde es auch gar nicht so unrealistisch, dass er den bekommt, weil das war echt eine gute Saison.
Ja, es gibt ja auch da durchaus Gerüchte, dass die Jaguars ihn sehr gerne halten wollen. Also ja. Könnte mir vorstellen, dass Ingram gar nicht auf den Markt kommt im Endeffekt. Aber ich finde ihn auch die interessanteste Option. Und dann eben Gesicki, wenn du halt eine Offense spielst, die mit dieser Rolle viel machen kann, dann finde ich ihn schon sehr, sehr spannend. Weil die Athletik ist ja auf jeden Fall da und die Receiving-Qualitäten sind schon auch da. Es muss halt von der Rolle her passen.
Ja. Wollen wir über die Offensive Line sprechen noch ein bisschen? Da gibt es nämlich ein paar Spieler, über die wir auf jeden Fall sprechen sollten und die auch am Ende in unserem Ranking mit dabei sind. Man kann aber schon bilanzieren, außen Hui in Pfui.
Außen Hui in Pfui. Weiß ich gar nicht.
Na, also ich finde das, was. Also, Interior gibt es ein paar interessante Namen, aber ich finde gerade auf Tackle.
Auf Tackle ist es besser, ja. Auf Tackle ist es stärker.
Ja, das meine ich mit außen.
Ja, ja, schon, aber ich finde innen nicht, ich finde innen gar nicht so schlecht eigentlich.
Ja, okay, aber ich würde trotzdem mal mit den Tackles anfangen, weil es gibt eine ganz klare Nummer 1, was die Offensive Line Free Agents angeht, das ist Orlando Brown. Wichtig für die Chiefs gewesen, gerade hinten raus. Richtig guter Offensive Tackle, keine 27 Jahre alt. Der kann, glaube ich, einen Top-Deal erwarten, oder?
Ja, vor allem, und das finde ich halt, also Offensive Line generell, die Gruppe gefällt mir gut und auch weil ich mir hier eben vorstellen könnte, dass die Top-Kandidaten wirklich auch auf den Markt kommen. Und das fängt natürlich mit Brown an. Chiefs hatten ihm ja letztes Jahr ein Angebot gemacht, das aber deutlich unter dem war, gerade, glaube ich, in puncto Garantien, wenn ich es richtig im Kopf habe, deutlich unter dem war, was er sich vorstellt. Und ich vermute eher nicht, oder es würde mich wundern, wenn sie jetzt dann finanziell All-In mit ihm gehen würden. Und dann reden wir halt wahrscheinlich von einem Spieler, der auf den Markt kommt. Und die Nummer 2 dann eben Mike McGlinchey von den Niners, der Right Tackle, wird wahrscheinlich auch zu teuer werden für San Francisco. Und das ist halt auch ein Plug-and-Play-Tackle einfach. Guter Run-Blocker, solider als Pass-Blocker, ähnlich wie Orlando Brown. Orlando Brown in beiden Kategorien eine Nummer besser, aber ähnliches Spielerprofil, wo sie gut sind, wo sie nicht gut sind. Und kommen wir gleich noch drauf. Aber ich mag halt auch die Tiefe hier wirklich. Also ich glaube in dieser Free Agency, dass man für die Offensive Line auf allen Positionen passable Starter finden kann. Und das wäre ja für viele Offensive Lines schon ein massives Upgrade.
Ja. Und Orlando Brown halt wahrscheinlich der Beste von allen.
Ja, doch. Also schon klar. Ich finde, es gibt eine klare. Also du hast Brown und McGlinchey sind für mich 1 und 2. Und dann hast du schon auch einen Cut dahinter.
Caleb McGarry? Noch ein weiter Weg für ihn?
McGarry ist halt spannend, also aus mehrfacher Hinsicht. Zum einen jetzt natürlich später Breakout. Falcons haben ja bei ihm die Option auch nicht gezogen gehabt, die 50-Year-Option. Jetzt hatte er sein Breakout. Ist halt so ein bisschen das, was für eine Offense haben die Falcons gespielt? Super Run-Heavy, viel, wenn sie passen, den Ball, viel Play-Action, wenig klassische, so Standard-Dropbacks. Macht es nicht ganz leicht, ihn zu bewerten, finde ich. Also, was du sagen kannst, er ist ein sehr dominanter Runblocker geworden. Ich hätte ihn noch mal ein bisschen dahinter, einfach weil ich A, noch nicht genau weiß, inwieweit ich dem Breakout traue, und ich B, mir nicht sicher bin, wie er sich schlagen würde, wenn er jetzt in eine Offense geht, wo es deutlich mehr Standard-Dropbacks gibt.
Bei der Offensive Line lasse ich dir mal so ein bisschen die freie Wahl. Über wen möchtest du denn ausführlicher sprechen?
Ja, wir können ja die Tackles vielleicht einmal kurz so ein bisschen durchgehen und dann noch nach innen gucken. Ich habe noch Calvin Beecham mir aufgeschrieben, der Right Tackle von den Cardinals. Mhm. Das ist für mich der klassische Tackle, den ich in Free Agency haben will. Weil nicht teuer, wahnsinnig konstant, absolut solide, rundum solide. Das ist kein Top-10-Tackle oder sowas. Aber er ist halt in diesem oberen Mittelfeld. Und in der Offensive Line oberes Mittelfeld zu bekommen für wenig Geld, finde ich wahnsinnig wertvoll. Deswegen ist er für mich so einer, den ich, wo ich auch aus Cardinals-Sicht sagen würde, den sollte man halten. Ich glaube, der könnte oder würde viele Lines stabilisieren und eben, ohne dass du dafür tief in die Taschen greifen musst. Jawan Taylor gibt's noch von den Jaguars, der, glaube ich, vielleicht sogar auch noch einer mit Upside. Damals vorm Draft auch den mochten ja viele eigentlich sehr gerne vor seinem Draft. Weiß ich nicht genau, wie viel man noch aus ihm rausholt, aber das könnte auch einer sein, der eben eine Line noch mal besser macht. Da finde ich halt, deswegen habe ich ihn zum Beispiel hinter Beecham gerankt, weil ich bei Beecham das Gesamtpaket mehr mag. Und ich glaube, Taylor wird auf jeden Fall mehr kosten. Und ich weiß noch nicht, inwieweit ich mich auf ihn verlasse, was so die Stabilität, die Konstanz angeht.
Ja, wie sehr vertraust du einem aus dieser Jaguars-Line, ne?
Ja, so ein bisschen, ja. Ja, geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und halt auch, willst du dann so einem Spieler, der jetzt eine gute Saison hatte, auf jeden Fall, so ein bisschen up and down immer wieder auch war in seiner Karriere, jetzt nie auf, also zum Beispiel, also Beecham, die letzten drei Jahre vergleichst, war Calvin Beecham für mich auch klar der bessere Tackle von diesen beiden. Willst du dann einem Spieler wie Jawan Taylor irgendwie 15 Millionen im Jahr bezahlen? 14, 15, 16 Millionen im Jahr? Das sehe ich halt, das würde ich halt eher nicht machen. Und da bin ich so ein bisschen bei ihm und auch bei McGarry. Die habe ich so ein bisschen in einer Gruppe. Ja. So ein bisschen, ich glaube, die wären, wenn ich GM wäre, wären mir die wahrscheinlich zu teuer im Endeffekt.
Ja. Aber sie werden ihren Markt haben, gerade mit Gary, glaube ich, mit der Run-Blocking-Performance dieses Jahr. Waren das schon alle Tackles?
Ich finde, da gibt es super viel Tiefe.
Okay.
Also ja, Wynn wird auf den Markt kommen, der bei den Patriots durchaus auch einige gute Jahre hatte und aber irgendwie sehr, sehr Achterbahn seine Karriere bisher. Andrew Wiley, der Right Tackle von den Chiefs, beide Chiefs-Tackles werden ja Free Agent. Jermaine Illuminor von den Raiders, der positive Überraschung war letztes Jahr. Wenn du als GM vielleicht ihn Pre-Draft mochtest und hoffst, noch mehr aus ihm rausholen zu können, Andre Dillard von den Eagles. Also ich finde, da gibt es Tiefe tatsächlich auch auf der Tackle-Position.
Ja, total. Ich finde halt die Interior nicht ganz so spannend, weil ich nicht so richtig die klaren Top-Kandidaten sehe. Da sind schon ein paar spannende Namen mit dabei. Ein Seumalo, Isaac Seumalo von den Eagles, aus dieser starken Eagles-Line.
Ja.
Bestes Jahr seiner Karriere. Auch er hatte das genau in seinem Contract-Year. Und das vor allem nach langer Verletzungspause. Könnte vielleicht sogar der beste Interior-Offensive-Line-Man in dieser Klasse sein, oder?
Ja, könnte man schon argumentieren. Dalton Reisner von den Broncos finde ich auch gut. Wenn wir Center gucken, James Bradbury von den Vikings hat jetzt auch ein besseres Jahr. Connor McGovern von den Jets, den finde ich tatsächlich nicht schlecht. Ben Powers von den Ravens wird auch Free Agent. Nate Davis von den Titans, also sind wir jetzt bei Guard generell. Ich finde gerade die Interior Line hat halt viele solide Optionen. Und du kennst meinen Standpunkt für Offensive Line. Gib mir die soliden Optionen. Ich glaube, mit fünf soliden Linemen, die halt finanziell natürlich dann dementsprechend auch nicht so viel kosten. Ja. Das wäre mein Ansatz für Roster-Building. Und da finde ich gerade Interior Line, ich habe jetzt ein paar ja gesagt, John Feliciano kann man da noch nennen, Wes Schweitzer von den Commanders. Gerade Interior Line, finde ich, gibt es da echt einige Optionen, die natürlich nicht am ersten Tag der Free Agency irgendwo unterschreiben, aber halt vielleicht dann am, weiß nicht, in der zweiten Woche oder sowas und eben für viel weniger Geld, aber ihre Rolle trotzdem gut spielen. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich eben jetzt auch, glaube ich, im Vergleich zu vielen anderen Analysten bei einem Spieler wie Calvin Beecham eher höher bin.
Ja. Wollen wir zum Abschluss auf unser Ranking schauen? Mhm. Es ist dann doch sehr, sehr ähnlich geworden. Wir haben quasi wieder unabhängig voneinander ein Ranking gemacht. Du hast es gesagt, 15 Positionen und daraus dann eine Top 10. Ich war schockiert, wie gleich sie waren. Also ja. Die Top 5 haben wir, glaube ich, nahezu komplett gleich. Vielleicht so einen Positionenunterschied. Ein Unterschied. Fangen wir mal an. Platz 10, Daniel Jones. Mhm. Ich hatte ihn noch ein bisschen weiter hinten als du, weil ich nicht so überzeugt bin, aber bei dir überwiegt wahrscheinlich der Positional Value im Vergleich zu anderen, oder?
Genau, und auch weil da für mich schon so ein bisschen dann auch ein Cut dahinter kommt. Also ich hatte ihn auf 8, du hast ihn auf 11. Da sind halt die Spieler, die halt so danach kommen, sind halt viele von denen, über die wir gerade gesprochen haben eben. Wo ich so sag, Dalton Schultz, ich weiß nicht so recht, Juju, Jovan Taylor, irgendwie keiner von denen jetzt, der hat mich jetzt so überzeugt, dass ich den unbedingt da höher ranken will. Und dann war eben der Positional Value das Argument.
Auf Platz 9. Jetzt, wo wir gerade noch mal über ihn gesprochen haben, fühlt sich das fast ein bisschen niedrig an. Tony Pollard. Mhm. Also, den könnte man auch noch ein bisschen weiter nach oben ranken, finde ich. Auf Platz 8 Mike McGlinchey, über den wir gerade kurz gesprochen haben. Den Right Tackle. Da sind wir auch nah beieinander. Mhm. Ich glaube halt einfach, dass er einen riesigen Markt haben wird, weil ein so guter Runblocker, der aus einer Shanahan-Offense kommt, es gibt einige Teams, die gerne so laufen würden, gerade ein Team, was viel laufen möchte und dann auch in einem ähnlichen Stil, glaube ich, die werden sehr viel Geld an Mike McGlinchey überweisen.
Um mal so ein bisschen konkret zu werden sozusagen, das wäre also die Art Spieler, wo ich zum Beispiel aus Bears-Sicht einen Geldbeutel aufmachen würde. Die haben unfassbar viel Cap-Space. Die können ihren ganzen Capspace gar nicht ausgeben dieses Jahr, weil so viele Qualitätsspieler gibt's gar nicht auf dem Markt. Und das wäre halt so einer, die spielen eine ähnliche Offense, eine vergleichbare Offense. Das wäre so einer, wo ich dann vielleicht eher die 2 Millionen mehr draufpacken würde, um gegebenenfalls jemanden auszustechen, weil du halt die Position auch brauchst.
Wir haben beide sehr viel Hoffnung in Odell Beckham Jr., einfach weil wir wissen, zu was er in der Lage ist.
Genau, ja, und gerade auch wir haben jetzt ja ausführlich über die Receiver auch gesprochen. Es gibt halt auch nicht viel Alternativen. Ich habe ihn auf 6, du hast ihn auf 8. Ist natürlich der Zusatz, wenn er fit ist. Das können wir jetzt nicht bewerten. Da müssen wir jetzt so ein bisschen davon ausgehen. Aber dann glaube ich halt, dass er immer noch echt einen hohen Impact haben kann.
Ja, gerade eben als Nummer 2.
Genau.
In so einer Konstellation, wie es dann bei den Rams war zum Beispiel. Ja. Also da kann der mit seinem Route Running, mit seinen Händen, dann doch noch echt viel Qualität reinbringen. Auf Platz 6 Josh Jacobs. Ich habe Saquon Barkley und Josh Jacobs quasi auf Augenhöhe. Du hast sie ein bisschen weiter auseinander, aber einer der absolut besten Running Backs. Du ein Running Back hier so weit vorne mit dabei. 2 sogar.
Sagt auch was über die Klassen aus. Ich habe sogar alle 3.
Du hast 3 Running Backs in den Top 10. Ich bin begeistert.
Ja.
Nee, aber das ist auch die einzige Positionsgruppe, die richtig Qualität hat.
Ja, und das ist auch natürlich bitter für diese Spieler, weil das schraubt natürlich den Value runter, wenn du halt so eine Auswahl hast. Plus der Draft auch noch tief ist auf der Running Back Position.
Mhm. Ja.
Ja, macht es natürlich noch schwerer für diese Backs dann irgendwie entsprechende Deals zu bekommen.
Auf Platz 5, unser Nummer 1 Receiver. Es klingt komisch, aber es ist Jacoby Myers.
Ja.
Auch das ist kein gutes Zeichen.
Ja, ist das wahrscheinlich wirklich nicht. Ich glaube halt schon, dass er so ein bisschen unterschätzt ist. Du hast es ja vorhin auch durchklingen lassen.
Ja, ja, ist er auch.
Aber natürlich reden wir halt von einer ganz klaren Nummer 2. Und selbst
Absolut. Da
von einer Nummer 2, wo ich jetzt sagen würde, wenn wir es mit letztem Jahr vergleichen, ich war höher bei ihm, glaube ich, als viele. Trotzdem fand ich den Vertrag, den er bekommen hat, dann auch sehr, sehr hoch. Aber Christian Kirk war für mich der deutlich attraktivere Receiver, wenn ich die beiden jetzt vergleichen
würde. Total. Würde ich weit vor Jacoby Myers ranken.
Genau. Trotzdem.
Tacoma Myers ist halt auch im Vergleich langsam. Er hat natürlich mehr Physis und krasse Hände, aber also, du hast jetzt gerade so voller Überzeugung klare Nummer 2 gesagt. In manchen Offenses wäre auch die klare Nummer 3. Also, oder?
Also, vielleicht, wenn du jetzt
müssen schon gute Duos sein.
Ja, wenn du die Bengals nimmst oder sowas. Aber ja, ich glaube, in den allermeisten wäre er schon die 2. Er ist halt ein guter Route-Runner. Er ist offen. Er ist einfach wahnsinnig konstant in dieser, im Kurzpassspiel, in dieser Mid-Range. Und das hat
tatsächlich Value. Auch gut in Sachen Contested Catches. Ne?
Genau, also, ja. Und das hat alles Value. Deswegen finde ich es auch nicht, finde ich ihn auch nicht schlecht. Und aus Patriots-Sicht würde ich auch versuchen, ihn zu halten. Ja. Aber
gerade für die Offense, die sie wahrscheinlich spielen wollen, oder
genau.
Gehen wir mal von Mac Jones aus. Der braucht ja auch so eine reliable Option in der Mitte des Feldes.
Ja.
Auf Platz 4 Saquon Barkley. Unser Nummer 1 Running Back, da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Und ich würde dann direkt die Top 3 machen, die wir genau gleich haben. Orlando Brown, der Offensive Tackle, ehemals Chiefs. Auf der 2 Derek Carr. Und wir haben beide Geno Smith über Derek Carr. Und damit unser Nummer 1 Offensive Free Agent, weil wir eben Lamar Jackson ausgeklammert haben.
Genau, wichtig nochmal zu sagen.
Ja.
Den haben wir ja nicht mit einbezogen, sonst wäre er natürlich die Nummer 1 gewesen bei uns beiden. Und dann wäre dementsprechend Daniel Jones rausgefallen hinten. Ja, ich glaube, Gino, ich mag die Upside mit Gino Smith mehr als die Stabilität, weil größere Sample Size oder die größere Sicherheit, weil größere Sample Size mit Derek Carr.
Das waren unsere Top 10. Das war unsere Preview sozusagen auf die Top Offensive Free Agents. Gebt mal gerne Feedback, was ihr dazu sagt. Ich glaube schon, dass wir deutlich mehr mitgeben konnten, als wenn wir jetzt einfach über genau diese 10 Spieler gesprochen haben. Weil wir haben über deutlich mehr Spieler gesprochen und das zeigt dann auch so ein bisschen, gerade wenn das jetzt mal nicht so eine mega gut besetzte Gruppe an Spielern ist, ja, was da aber in der Tiefe dann noch so möglich ist. Also da gibt es schon noch interessante Spieler. Und ja, wie gesagt, überall da, wo es geht, gebt mal gerne Feedback, YouTube, Instagram, Twitter. Könnt ihr überall gerne schreiben. Hast du noch was auf dem Zettel?
Ja, nächste Woche Defense. Ich denke, wir werden es dann ähnlich angehen, auch wenn die Defense ein bisschen.
Defense ist besser besetzt, ne?
Besser besetzt ist, genau. Also da gibt es mehr in der Spitze auf jeden Fall. Bonus Mailback auf jeden Fall. Und ich werde wahrscheinlich auch entweder diese oder nächste Woche noch eine Under the Radar Free Agent Folge als Bonusfolge machen.
Mit ganz viel. Deontay Foreman und Taylor Heinicke.
Dafür interviewe
ich dich gefällt mir gut.
Dich dann noch, ja.
Ja. Das gefällt mir natürlich gut. Das soll es aber an dieser Stelle gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Sorry nochmal dafür, dass die Folge heute etwas später rausgekommen ist. Nächste Woche könnte das vielleicht auch der Fall sein. Geben wir Infos. Macht es gut. Ciao.
Ciao, ciao.